Hallo und herzlich willkommen zur Folge 10 von Leitmotiv. Ich habe lange überlegt, ob ich das jetzt 010 nenne in alter 00-Tradition oder doch auf 10 gehe. Mir wurde gesagt, ich soll es jetzt einfach 10 nennen. Es klingt nur so ein bisschen komisch klein. Aber endlich sind wir hier zweistellig. Als Feedback auf die letzte Folge, die ich mit meiner Frau Susanne Mirau oder Frau Mirau auf Twitter gemacht habe, das war ja ein bisschen ein Experiment, kam relativ viel positives Feedback. Das freut mich. Wer die Folge noch nicht gehört hat, kann ich sozusagen rückwirkend empfehlen. Heute aber sitze ich endlich nicht mehr in meiner Wohnung, sondern in der Wohnung von Caroline Mohr. Jetzt habe ich mir eigentlich aufgeschrieben Caroline Mohr und Gott sei Dank haben wir es vorher noch gesprochen, dass es falsch ist, richtig?
Richtig.
Habe ich es jetzt richtig ausgesprochen?
Perfekt.
Hallo Caroline.
Hallo.
Du bist mir bekannt als Mohrenpost auf Twitter und von diversen Blogs und Webseiten. Du bist hauptberuflich Social Media Redakteurin bei der Bild, genau. Und als Bloggerin würde ich dich aber auch bezeichnen, glaube ich. Also so habe ich dich zumindest auch kennengelernt online. Das war, glaube ich, bin dir schon gefolgt, noch bevor du deinen jetzigen Beruf angetreten hast. Meine Lieblingseingangsfrage ist ja, wie es zu deinem Twitter-Namen kommt. Beim Mohrenpost ahne ich schon, dass es was mit deinem Namen zu tun hat, aber vielleicht gibt es ja noch eine Geschichte dahinter.
Natürlich ist es der Name. Moor und Mohrenpost liegt relativ nahe.
Ja.
Aber es gab auch in meiner Familie diese Tradition der Weihnachtsbriefe. Da hat man einen Brief an die ganze Familie geschrieben, da steht dann drin, wie das Jahr so war, wie es den Kindern geht, wer gestorben ist und so weiter. Und das hieß schon immer Mohrenpost. Da kommt die Mohrenpost.
Ja, sehr schön. Also wieder eine kleine Geschichte hinter dem Nicknamen. Wir können ja mal anfangen, um uns so vom Beruflichen ins Private vorzutasten. Wir können ja mal bei dem Beruf anfangen. Erklär mir doch einfach mal knapp, was macht eine Social-Media-Redakteurin?
Genau, also ich habe wirklich als klassisch, man kann sogar in dem Bereich schon von klassisch sprechen, als klassische Social-Media-Redakteurin angefangen, habe mich da also um die Accounts gekümmert bei Facebook, bei Twitter, habe ein Konzept erarbeitet, wie wollen wir sein, was wollen wir machen, und habe dann am Anfang immer redaktionell einfach ausgewählt, was spielen wir wo, wie machen wir es. Habe dadurch natürlich auch gelernt, was funktioniert und was nicht. Was muss man machen, damit was funktioniert in den Netzwerken. Habe Mitarbeiter geschult, habe auch irgendwann angefangen, Themenlagen abzugeben. Also da haben wir dann geguckt, was passiert im Netz und haben dann gesagt, hier schau mal, liebes weiß ich nicht, Lifestyle-Ressort, wir haben hier eine ganz tolle Geschichte gefunden, wollt ihr die nicht machen? Und jetzt ist es so, dass wir diese Geschichten selber machen dürfen. Ich habe da jetzt auch die Kapazität für. Und wenn ich Geschichten im Internet finde, dann machen wir die jetzt einfach.
Also du machst beruflich, versuchst du Viralität zu erzeugen, also viralen Content, richtig?
Genau.
Das heißt, deine Aufgabe ist es, oder anders gefragt, ist es deine Aufgabe, zum Beispiel einen Tweet zu erzeugen, der ganz viel geteilt wird, oder ist deine Aufgabe, einen Tweet zu erzeugen, der viel geteilt wird, damit viele Leute auf eine Webseite kommen?
Da haben wir am Anfang auch viel drüber gesprochen, klar. Ne? Da war die Frage, was wollen wir genau erreichen? Und natürlich geht es auch darum, Klicks auf bild.de zu bringen und Reichweite zu erzeugen, aber nicht nur. Und sondern es geht eben auch tatsächlich darum, dass man mal eine Geschichte bei Facebook zum Beispiel komplett auserzählt in 5 Sätzen mit einem Foto. Und jetzt vollkommen klar, da klickt niemand mehr auf den Link. Ist aber nicht schlimm, weil das Foto ist toll, die Geschichte ist toll und wir wollen, ne, und dass diese Marke dann einfach verbreitet wird und geteilt wird und dadurch natürlich auch eine große Sichtbarkeit bekommen. Das haben wir also auch gemacht und das durften wir auch netterweise machen.
Was ist denn für dich du hast selber gesagt, du musstest sozusagen rausfinden, was viral funktioniert. Kannst du das denn gut vorhersagen oder ist das immer noch so ein Lottospiel?
Nee, ich kann, glaube ich, bei 90% kann ich dir bei jedem Thema sagen, wird funktionieren oder wird nicht funktionieren. Ja. Und ich kann auch bei jedem Thema sagen, da kriegen wir es nur hin, dass das Ding zwar geteilt wird wie Hölle und bei Facebook zum Beispiel eine enorme Reichweite gewinnt, da wird aber niemand mehr auf den Link klicken. Also genau, das kann ich ziemlich sicher sagen inzwischen, weil ich habe ein Dreivierteljahr nichts anderes gemacht.
Gib noch mal ein Beispiel. Also gib doch mal ein Beispiel für eine Geschichte. Wir können ja bei heute bleiben. In deiner Mail an mich war einer der schönsten Dinge, die ich in den letzten Wochen gelesen habe. Steinvagina, glaube ich.
Ja.
Erzähl doch mal kurz, also anhand vielleicht dieses Beispiels, wie das funktioniert.
Genau, das war ein Fall aus Tübingen. Ein junger Austauschstudent oder ich weiß nicht, ein Tourist, ich weiß es nicht, aus den USA war zu Besuch in Tübingen. Und da steht vor irgendeiner Klinik eine Skulptur in Form einer Vagina. Und dieser junge Mann dachte, ich weiß nicht, was er dachte, vielleicht gucken ist nur blöd, und kletterte in diese Steinvagina hinein und kam halt nicht mehr raus. Und 15 Leute haben es nicht geschafft, diesen armen Mann da wieder rauszuziehen. Dann kam ein Großaufgebot der Feuerwehr und der Polizei und dann so. Und jetzt hast du diese Zeile, Mann steckt in Steinvagina fest. Super. Da, in dem Moment, in dem du auch so ein bisschen von dir selber ausgehst, ja, und ich habe diese Zeile gelesen und habe da sofort drauf geklickt. Das hat nicht eine Viertelsekunde gedauert, bis ich auf diesen Link geklickt habe. Und in dem Moment ist mir vollkommen klar, da muss man gar nicht viel machen. Ne? Also das, was ich dir erzählt habe, schreibst du einmal nett auf, packst dieses Foto dazu und dann klickt da jeder drauf. Da ist ja so viel Musik drin, da ist Sex drin, da ist ein Idiot im Spiel, da ist ein Drama im Spiel, da ist super.
Und jetzt am Beispiel von, also Twitter und Facebook funktionieren ja verschieden. Mhm. In Twitter hast du ja 140 Zeichen. Du kannst Text reinmachen, einen Link reinmachen und ein Bild reinmachen. Mhm. Ich mache ja selbst relativ viel mit Social Media und weiß, also ein Bild kostet dich ungefähr 25 Zeichen, ein Link kostet dich ungefähr 25 Zeichen. Bei dieser Steinvagina-Geschichte, glaube ich, wenn du wirklich gut formulierst, würdest du es schaffen in einen Tweet mit Bild und URL. Also du könntest eigentlich fast die gesamte Geschichte da reinpacken. Besteht jetzt deine Arbeit dann eher darin, das doch eher anzuteasen? Also würdest du sowas eher so, Mensch bleibt in Steinvagina, sodass man sozusagen draufklickt und sagt, so, was ist denn das jetzt genau? Oder habt ihr jetzt in dem Beispiel genau gesagt, nee, wir erzählen die schon komplett aus, damit es mehr geteilt wird?
Ich habe die Geschichte tatsächlich nicht getwittert. Ich hätte aber, glaube ich, ich hätte den Link, das Foto gemacht und dazu geschrieben, dieser junge Mann blieb in einer Steinvagina stecken. Warum und ob er wieder rauskam, lest ihr hier.
Das macht ihr, ja? Also ihr schreibt so eine Handlungsaufforderung sozusagen.
Manchmal macht man sowas, okay. Ja. Also muss jetzt nicht sein.
Das wurde ja in letzter Zeit viel diskutiert. Mir ist es nochmal aufgefallen heute, als ich drüber nachgedacht habe, weil er jetzt heftig.co so in den deutschen Markt innerhalb sehr kurzer Zeit gedrungen ist, für die es nicht kennen. Heftig.co ist eine Webseite, die sich eigentlich darauf spezialisiert hat, nur virale Inhalte nochmal zu wiederpublizieren, die es eigentlich schon woanders gab, vor allen Dingen einfach übersetzte Inhalte aus dem englischsprachigen Raum, die vor allen Dingen immer sehr emotional sind, wo man dann irgendwie, ihr werdet nicht glauben, was dieses krebskranke Mädchen in seiner letzten Minute getan hat. So, also so wirklich auf einer sehr hart emotionalen Ebene. Und die Seite hat es zum Schock vieler Verlagshäuser geschafft, halt in sehr kurzer Zeit sehr viel Traffic einfach zu generieren. Und dadurch wurde nochmal diskutiert, also dadurch waren auch alle plötzlich so überrascht, hatte ich das Gefühl, wie Social Media funktioniert, wobei das eigentlich ein alter Hut ist, was sie gemacht haben. Das wurde dann halt plötzlich verglichen mit Verlagshaus-Klickzahlen, wo du sagst so, wow, sie übertrumpfen jetzt, weiß ich nicht, den Tagesspiegel oder irgendwie so. Aber da hab ich nochmal drüber nachgedacht, dass was die machen, ist ja wirklich das nur Inhalte anteasen eigentlich. Ne? Also da geht's ja, die verraten ja möglichst wenig, sodass du gerade genug weißt, um drauf zu klicken.
Genau, dieses bei Bild 5 musste ich weinen und ihr glaubt nicht, was dann passiert, ne?
Genau, so, genau. Ja. Und das war ja lustig, das hatte sich auch so ausgewirkt. Ne? Man sah plötzlich, wie die anderen Medien das alle so kurzzeitig anfingen zu übernehmen. Hat euch das auch beeinflusst bei der Arbeit?
Wir haben darüber gesprochen, ja. Ich habe das auch genau so, ich glaube, ein-, zweimal ausprobiert. Also wirklich genau so, ne? Ganz billig und habe festgestellt, Alter, das funktioniert so dermaßen. Traurig aber war, und dann haben wir darüber gesprochen. Und ich glaube, da sind zwei Dinge wichtig. Nämlich zum einen, man kann das eine Weile machen. Da immer so eine sehr hohe Fallhöhe in diesen winzigen Texten zu schaffen, dann klickt man da drauf und dann muss da halt auch was kommen. Ne? Also in dem Moment, in dem dann da auch irgendwann eine Produktenttäuschung kommt. Also es gibt ein deutsches Medium, das es bei Facebook ganz massiv macht. Und da kommen dann zum Teil wirklich schlechte Geschichten und dann klicken die Leute irgendwann nicht mehr drauf. Ich glaube, dieser Effekt verbraucht sich zum einen, und zum anderen ist eben auch die Frage, will man das oder fühlen sich die Nutzer nicht einfach irgendwann verarscht? Und unsere Antwort darauf war, ja, wollen wir nicht. Das schadet in unseren Geschichten, das ist nicht gut fürs Image. Das machen wir nicht.
Okay, also das heißt, aber ihr habt auch gesehen, es funktioniert.
Ja. Ne?
Also ich arbeite ja selbst auch unter anderem für Moviepilot, die eine deutsche und eine amerikanische Webseite haben. Die deutsche ist eher so ein klassisches Filmportal und die amerikanische Seite ist extrem auf Facebook-Content spezialisiert. Und da stecke ich jetzt nicht in der Redaktion mit drin, aber habe das halt viel mitbekommen auch. Und da gibt's, glaube ich, ähnlich wie bei euch jetzt die gleichen Experimente. Also das haben ja alle, das machen alle Verlage oder Publisher, glaube ich, nennt man sie, das ist vielleicht das bessere Wort, machen das durch. Und da kenne ich das auch und also auch dieses Experimentieren damit auch einfach, wie die Community auch reagiert. Mhm. Ne? Also da gibt's dann auch wirklich diese Gespräche, wir haben heute eine auf den Deckel bekommen, weil das klingt ja so, als wäre das bei euch auch ähnlich. Es gibt einerseits die Redaktion, die Inhalte erstellt und dann gibt es das Social Media Team, das die Inhalte entscheidet, welche Inhalte es wie verteilt. Und da gab es teilweise Kabbeleien zwischen den Redakteuren, die ein bisschen verschnupft waren darüber, wie ihre Inhalte angeteased wurden. Ne? Weil
genau, oder auch immer wieder die Diskussion, wieso macht ihr das nicht oder und so weiter. Aber das ist ja jetzt das Großartige, was passiert ist, nämlich, dass wir nicht mehr nur die Inhalte verbreiten, die auf Bild.de passieren, sondern dadurch, dass wir so viele Gespräche darüber geführt haben und über Viralität geführt haben und gesagt haben, Leute, hört doch mal auf uns. Wir wissen, was funktioniert und was nicht. Und wenn ihr diese Geschichte macht, dann wird das total gut funktionieren. Wieso macht die keiner? Wieso machen wir die 3 Tage zu spät? Dass es irgendwann hieß, oh Leute, wisst ihr was? Dann macht es doch einfach. Und jetzt gibt es plötzlich ein neues Team, in dem ich bin und wir machen nichts anderes, außer Geschichten aufzuschreiben, von denen wir glauben, dass sie so Social Media mäßig funktionieren werden. Wir dürfen die bauen, also wir dürfen den Artikel anlegen und wir dürfen die publizieren. Die Geschichte ist aber erstmal nicht auf Bild.de zu finden.
Wo steht die denn dann, die Geschichte?
Die ist ganz normal, die hat einen ganz normalen Bild.de-Link, aber okay, es funktioniert die sozusagen, genau, okay. Es funktioniert die sozusagen in den leeren Raum zu publizieren, sodass sie nur funktioniert in dem Moment, in dem du auf den Klick drückst, auf den Link klickst, verstehe. So wollte ich sagen. Ja. So. Und das Tolle daran ist, dass natürlich auch eine Marke wie Bild eine große Facebook-Reichweite hat mit, ich glaube, 1,5 Millionen Fans. Und wenn wir dann eine Geschichte machen, sowas wie, man steckt in Steinvagina fest und die dann noch ein bisschen lustig auf Facebook spielen, dann schießt plötzlich im Traffic-Management eine Kurve nach oben und jeder fragt, wo kommt denn die Geschichte her? Und dann hebe ich irgendwann bescheiden die Hand und sage, haben wir gerade gemacht. Und dann kommt nämlich das entsprechende Ressort und sagt, super, 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 verbauen wir sofort, machen wir groß.
Ich wusste gar nicht, es ist spannend, dass aus dem Social-Media-Team bei euch jetzt, und ich nehme mal an, wenn es bei euch ist, ist es woanders auch so. Meistens, die Firmen machen ja meistens alle eine ähnliche Entwicklung durch, dass sich da auch sozusagen eigene Inhaltsteam draus bilden. Jetzt hatte ich mir gerade eine ganz schlaue Frage ausgedacht, die mir natürlich spontan entfallen ist.
Du, dann würde ich, wenn das Kabel reicht, meinst du, das Kabel reicht zum Kühlschrank, dann könnte ich.
Ich glaube, das Kabel reicht zum Kühlschrank. Ja? Pass auf, ich achte darauf, dass du die
Bierflasche. Der Kasper hat gesagt, ich darf alles machen, wenn ich nur immer sage, was ich mache. Also ich hole mir jetzt ein Bier. Ja. So. Deine schlaue Frage?
Meine schlaue Frage ist mir nicht eingefallen, weil ich natürlich beim Bier holen zugesehen habe. Wir sind gerade bei Bild, bei den Stories. Du hast erzählt, dass ihr die in Containern veröffentlicht. Mach ruhig, dann kriegst du das hin? Nee? Oh, ich muss jetzt eine Flasche Bier mit einem Feuerzeug aufmachen und ich kann erzählen, wo ich das gelernt habe.
Na?
Ich habe das Bierflaschen öffnen gelernt beim Fernsehschauen, als Harald Schmidt das vorgeführt hat. Weil der hat gesagt, er wollte das mal, der hat das irgendwie erklärt als Gag.
Yay.
Und in der Tat.
Mit Plopp und der Deckel ist durch die halbe Küche geflogen.
Genau, den lasse ich jetzt mal.
Lass den mal liegen.
Genau, also auch das, da hat mich eine Talkshow sozusagen im Leben weitergebracht. Seit Harald Schmidt weiß ich, wie man Bierflaschen öffnet. Mir fällt die Frage jetzt nicht ein, aber das ist eigentlich nicht so schlimm. Jetzt fällt es mir nämlich auch wieder ein, wenn ich lange genug nachdenke. Ich habe bei mir selbst beobachtet, dass ich meine Arbeit mit den Social-Media-Kanälen ein bisschen auf mich selbst auswirkt. Also ich habe ja ein Jahr lang das Popcorn-Piraten-Blog gemacht. das unter anderem so gut funktioniert hat, weil ich sehr darauf geachtet habe, wie ich die Inhalte bewerbe. Also ich habe da auch sehr viel mit rumexperimentiert und war zum Schluss, glaube ich, ganz gut im Überschriftenschreiben. Und die Überschriften waren nur darauf getrimmt, dass sie gut in den Tweet reinpassen. Mhm. Also Überschriften waren bei mir immer maximal 120 Zeichen lang und so diese ganzen Geschichten. Und bei mir habe ich gemerkt, dass es am besten funktioniert, wenn die Überschrift ziemlich genau schon den Inhalt des Artikels wiedergibt, weil dadurch dann die Verbreitungsrate extrem hoch war. Mhm. Das hat sich natürlich auch auf mein Privatleben, war das Blog ja auch eine private Angelegenheit, aber ich merke natürlich, dass ich das auch, wenn ich so tagsüber so normal rumtwittere, wenn man so ein bisschen, blutgeleckt ist das falsche Wort, aber wenn man so ein bisschen damit schon mal rumgespielt hat mit so viraleren Tweets, dann merke ich, dass ich selber halt auch bei so, also heute habe ich irgendeinen Tweet gesehen, ich glaube, da ging es um die Steinvagina und ich hätte den einfach retweeten können, aber der gefällt mir dann auch nicht. Ich dachte, das ist so ein bisschen lieblos, den muss ich jetzt nochmal so machen, dass der hübsch ist, der Tweet. Und dann nehme ich die URL, schreibe die Überschrift ein bisschen besser rein und mache noch ein Bild rein, sodass ich denke, das ist jetzt so eine Geschichte, die gebe ich gerne weiter zum Reden. Und das funktioniert dann auch besser. Mhm. Und dann denke ich ja manchmal drüber, ist das auch einfach blöd? Andererseits ist das halt so, wie ich mich daran gewöhne. Merkst du das bei dir selbst auch? Also wie du dein privates, öffentliches Social-Media-Verhalten veränderst?
Nee, das kann ich nicht sagen, weil natürlich die Sprache, die ich bei Bild finden muss, oft nochmal eine andere ist als die ich privat finde. Und ich mache das ja auch noch gar nicht so lange und ich habe das überhaupt alles nur angefangen mit diesem Twitter und auch mit Facebook auf einer anderen Ebene, weil ich eben angefangen habe zu bloggen und weil dann mein damaliger Freund sagte, gut Kalinchen, aber du musst ja irgendwie die Leute dazu kriegen, dass sie auf deinen Blog kommen und da benutzt du jetzt eben Twitter und Facebook sozusagen als Startrampe. Und da habe ich dann, also bevor ich das beruflich gemacht habe, habe ich dann rumprobiert. Wie funktioniert das? Was muss ich tun? Genau, und da habe ich so für mich einen Weg gefunden, wie es funktioniert. Und beruflich ist es, glaube ich, nochmal ein bisschen anders.
Okay, bin ich mal gespannt, wenn du sagst, dass du es ja erst relativ kurz machst. Vielleicht müssen wir in einem Jahr nochmal drüber reden. Also, weil ich hätte jetzt die Vermutung gehabt, dass sich das bei dir auswirkt irgendwie. Aber es ist auch gar nicht negativ. Ne? Also, ich merke einfach nur, weil es ja ähnliche, man benutzt halt dasselbe Tool ja eigentlich, man twittert. Mhm. Und ich hätte jetzt die Vermutung, dass sich das auch auswirkt, zumal du ja auch deine Blogartikel schreibst. Mhm. Und die musst du ja auch irgendwie anteasen. So. Und da hätte ich jetzt gedacht, dass da vielleicht so eine Vermischung eher kommt. Aber vielleicht sind das auch bei dir wirklich zu verschiedene Gebiete.
Ja, ich will auch nicht, ich will selber natürlich, wenn ich was bei Facebook mache, möchte ich immer noch irgendwie die charmante, lustige Kaline sein und nicht so klingen, als wollte ich jetzt unbedingt, dass da jemand draufklickt.
Das heißt, heftig.
Natürlich will ich das. Ja. Aber ich will ja auch ein bisschen ich sein dabei.
Ja, das ist spannend mit diesem, das will ich, ne? Weil man ja wirklich private Artikel veröffentlicht, das mache ich ja auch, oder hier einen privaten Podcast, aber auch da man natürlich auf die Zahlen guckt. Mhm. Was ich auch legitim finde, weil man ja in so eine stille Menge hineinschreibt und natürlich irgendwie wissen will, wie viele Leute das gelesen haben. Weil wenn ich mich in der Kneipe hinstelle und einen Vortrag halte, dann sehe ich, da sind irgendwie 10 Leute. Wobei man halt natürlich dazu neigt, glaube ich, Online-Zahlen zu unterschätzen. Also wenn da steht, 500 Leute haben deinen Artikel gelesen, das ist online nicht existent einerseits, aber andererseits 500 Leute ist einfach 500 Leute. Das ist mein ehemaliges Gymnasium oder so, ja. Da hätte ich aufgeregt gestanden, wenn jeder einen Text, die Schülerzeitung gelesen hätte oder so. Also das ist schon, da muss man sich, glaube ich, manchmal auch so ein bisschen selber erden irgendwie. Obwohl man auch verwöhnt sein kann.
Dann ja, obwohl es natürlich auch so ist, wenn ich mir dann so Zahlen angucke von Bild.de und dann so Zahlen von der Mohrenpost, da merkt man schon eine kleine Fallhöhe. Ne?
Ja, ich sag das, aber dann bist du ausbaufähig. Wir können ja mal, aber apropos Mohrenpost, ein bisschen weitergehen. Ich springe heute, glaube ich, bei dir ein bisschen hin und her, weil ich mir so viele verschiedene Sachen aufgeschrieben habe.
Er hat übrigens so eine ganz süße kleine Karte dabei, auf die er mit Hand Dinge geschrieben hat.
Ich habe eine Karteikarte dabei, ja. Da gibt es auch eine Geschichte zu der Karteikarte. Ich schreibe ja, wenn ich denn mal Zeit habe, an einer Dissertation und bin tatsächlich dazu übergegangen, von vielen Online- und Offline-Literaturverwaltungen am Computer bei der Karteikarte zu landen. Ich habe wirklich Karteikarten mit Notizen drauf, weil ich gemerkt habe, wenn ich das in einem Computerprogramm mache, also wenn ich so Literatur neben mir liegen habe und dann anfange, das in den Computer zu tippen, ich sofort denke, vielleicht kann ich das besser verschlagworten oder vielleicht gibt es da noch eine bessere Einstellung. Und ich muss wirklich so auf so Karteikarten. Und das hatte mir meine Frau hatte gesagt, ja, schreib das doch auf Papier. Und da habe ich gesagt, entschuldige mal, was denken denn dann die Leute von mir? Und dann habe ich es ausprobiert und es hat irgendwie gut funktioniert. Jetzt habe ich zu Hause so einen dicken Stapel, bei dem ich panische Angst davor habe, ihn irgendwann zu verlieren oder so, weil dann meine Dissertationen fort. Aber dann kann ich von neuem anfangen. Das ist ja vielleicht auch nicht schlecht.
Aber ich weiß gar nicht, ob die Gefahr bei einem Papierstapel größer ist, ob dass man die verliert oder bei einer Datei oder einem, ne?
Na gut, ich lade ja alles, was ich habe, auf sämtliche Server des Internets hoch. das glaube ich nicht, dass das passiert. Na gut. Hier so Dropbox und so.
Ja, ich habe manchmal so Word-Dokumente, die auf meinem Desktop liegen und nur da.
Gut, nein, das ist falsch. Das macht man auch nicht. Man nimmt, ja, ich schreibe dann lieber in Google Documents rein.
Ich drucke mir die dann ja auch manchmal aus.
Deine Dokumente selber?
Weil mein Laptop pfeift aus dem letzten Loch und dann denke ich, oh, wenn der jetzt abstürzt. Und dann ist meine erste Reaktion noch, ich druck das mal schnell aus, als sie auf allen Servern des Internets auszuladen, abzuspeichern.
Ich glaub,
manchmal kriegt
auch,
man sowas Analoges nicht raus.
Ja, ich glaube, das ist auch jetzt wieder am Kommen mit Datenschutz. Ich habe heute so einen Artikel auf Golem gelesen, da war der erste Satz, ich hoffe, ich weiß nicht, ob ich ein Wörtchen kriegt. E-Mails sollte man zu Hause und nicht auf Servern im Internet speichern. Und ich so, was? Das jetzt, ach so ist das. Das ist jetzt jedenfalls der neue Trend, dass wir alle dem Internet misstrauen und deswegen ist Papier jetzt, glaube ich, auch groß im Kommen. Also einfach E-Mails ausdrucken, abheften. Das ist jetzt der neue heiße Scheiß.
So. Genau. Und jetzt guckt er auf seinen schlauen Zettel und fragt.
Ich würde gerne mit dir über deine Mutter reden.
Ja.
Also mir ist aufgefallen, dass du mit deiner Mutter, deine Mutter hat auch einen Twitter-Account. Mhm. Ich glaube, deine Mutter heißt, glaube ich, Ilse.
Ilse Mohr, ja.
Ilse, ne? Genau, Ilse Mohr, genau. Habe ich mir gemerkt. Ich habe ein ganz schlechtes Namensgedächtnis. Deine Mutter hat einen Twitter-Account und twittert auch. Ihr twittert manchmal auch so zusammen und sie kommentiert manchmal deine Blogposts. Und da habe ich drüber nachgedacht, wie ich das fände, wenn meine Mutter bloggen würde. Mal so vielleicht stellvertretend für andere Menschen, deren Mutter nicht twittert. Und ich hätte erstmal kein Problem damit. Glaube aber, dass es für viele vielleicht komisch wäre. Weil ich glaube, dass für viele so Twitter schon so, während Facebook ja noch eher so ein familienlastiges Medium ist, ist Twitter ja eher so ein unfamiliäres Medium. Gibt es einen Grund, dass deine Mutter auch zum Twittern gekommen ist? Und wie beeinflusst das euer Familienleben?
Also meine Mutter hat auch damit angefangen, weil ich hatte eben vor 3 Jahren einen neuen Freund, der ganz viel Internetsachen gemacht hat und dann habe ich ja damit auch angefangen plötzlich und dann haben wir meiner Mutter immer erzählt, wenn wir uns gesehen haben, wie großartig das alles ist und haben ihr Links gezeigt und schau mal, hast du das gesehen und so weiter. Und meine Mutter ist auch Journalistin, das heißt auch natürlich eigentlich von Haus aus neugierig und interessiert an diesen Dingen und sie hat damals irgendwann sich hingesetzt und sich diesen Account angelegt und sich das angeguckt und hat damals gesagt, und das fand ich ganz toll, naja, aber wenn das jetzt das neue große Ding ist und wenn das unser gesellschaftlicher Wandel ist, dann will ich dabei sein, dann will ich das verstehen und dann will ich da mitmachen. Und ich, Entschuldigung, nur weil ich irgendwie Anfang 50 bin, lasse ich mich doch da jetzt nicht abhängen von euch. Und dann hat die sich da einfach richtig reingefuchst und hat da unglaublich viel Spaß dran und in Decker-Drive irgendwie. Und das finde ich toll. Und es hat ganz viel verändert zwischen uns auch und familiär. Wir haben da auch mal einen kleinen Text drüber geschrieben. Ah, okay. Genau, den habe ich geschrieben. Und dann haben wir immer Tweets, in denen wir, wie du sagst, so aufeinander eingegangen sind, eingebettet. Und das Spannende daran ist, dass genau in dem Moment, in dem meine Mutter halt angefangen hat, da eine Identität aufzubauen bei Twitter, ne? Mit einem eigenen Account, mit eigenen Tweets, mit Inhalten, mit Leuten, mit denen sie interagiert, da fällt sie plötzlich aus dieser klassischen Mutterrolle ein bisschen raus, ne? Weil du plötzlich deine Mutter mal ganz anders siehst. Nämlich nicht als Mutter, sondern als jemanden, der super lustige Sachen schreibt oder der total interessante Gedanken hat, auf die man ja vielleicht so gar nicht, die sich sonst vielleicht gar nicht so ergeben oder so präsent sind. Und das fand ich ganz toll, meine Mutter nochmal in einem unmütterlichen Licht zu sehen. Und da war es natürlich auch ganz hilfreich, dass ich das ganz toll finde, was sie macht und was sie denkt und was sie interessiert. Ich glaube, das kann halt auch schieflaufen, ne? Wenn du dann merkst, boah, die ist mir echt super peinlich. ja. Und das hatten wir aber zum Glück nicht. Und das, was natürlich ganz schön war, ist, dass es auch nochmal eine andere Möglichkeit war, plötzlich am Leben des anderen Teils zu haben. Also meine Mutter ist im Rheinland, ich bin in Berlin. Wir sehen uns wirklich zwei, vielleicht dreimal im Jahr. Ja? Und dann ist es natürlich auch, kennst du auch, wenn die Mama anruft, dann seufzt man vielleicht innerlich einmal kurz oder so E-Mails schiebt man dann so vor sich her und beantwortet das später. Und in dem Moment, wenn dich deine Mutter aber plötzlich antwittert und dir schreibt, Kind, wieso habe ich schon wieder eine BAföG-Mahnung bekommen? In dem Moment, ne, klar, antworte ich dann auch sofort und schmunzel da ein bisschen drüber, als wenn meine Mutter mir eine E-Mail geschrieben hätte.
Also sowas macht sie auch öffentlich mit dir. Ja? Sehr, sehr schön.
Ja, aber schon immer auf eine sehr nette Art.
Ja, ja.
Vorgestern hat sie einen meiner alten Stoffhunde gepostet, der mit einem kleinen Zettel um den Hals auf dem Bürgersteig saß und auf diesem Zettel stand, suche Frauchen. Und da habe ich auch ganz hysterisch bei Facebook nur kommentiert, nein, 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 was machst du denn?
Krass, deine Mutter disst dich.
Ja. nein, und das ist natürlich, ja. Ich schreibe ja auch manchmal, oh mein Gott, schon wieder 12 Schnaps getrunken und versehentlich mit dem Barkeeper geknutscht. Also sowas in der Art, ne? Und aber selbst da hat sich so eine ganz, ganz nette Dynamik entwickelt, dass meine Mutter dann zurückschreibt, auch so halb öffentlich, Kind, dann vergiss nicht die Aspirin morgen früh, gell? Und das ist total nett.
Ja, also ich stelle die Frage auch, weil ich ähnliche Erfahrungen gemacht bzw. nicht gemacht habe. Also ich habe selber die Erfahrung gemacht, dass ich das halt nicht teilen kann. Es wird ja viel, gibt ja viel so diese wirklich Vorurteile, naja, wenn man dann die ganze Zeit so liest, was die anderen machen, dann hat man nicht mehr miteinander zu reden. Das sehe ich eigentlich sehr anders, weil ich feststelle, dass ich so irgendwie so montags ins Büro komme und Leute mich auf Dinge ansprechen, die mir am Wochenende passiert sind, von denen ich denen nie erzählt hätte. Ja, die sagen, Mensch, ich habe gesehen, du hast das und das gemacht, dann erzählen die plötzlich auch eine spannende Geschichte. Und das ist ja auch für mich so ein Anlass, mit so Dinge zu erzählen, wo ich manchmal selber denke, das ist viel zu belanglos, aber immer wieder feststelle, das interessiert doch andere Leute irgendwie. Und mit meiner Familie habe ich da funktioniert das nicht so gut. Also ich kann mich erinnern, dass ich auch so mit Verwandten so diese Problemgespräche hatte. Ach, du meldest dich ja nicht und ruf doch mal an. Und ich hasse telefonieren wirklich. Das ist, oh, ja, telefonieren. Schon wenn ich das Wort Telefon höre, kriege ich schlechte Laune. Das will ich einfach nicht. Ich schreibe relativ gerne E-Mails. Die schiebe ich aber auch mal gerne 3 Wochen vor mir her, was dann auch für ein bisschen Frustration beim Kommunikationspartner. Ich erzähle aber eigentlich ziemlich viel von mir im Internet, also so auf Twitter und Facebook. Also eigentlich weiß man immer ungefähr, wo ich bin, wie es mir geht, was ich so mache. Und da weiß ich noch, da habe ich dann auch irgendwann so gesagt, ja, dann folg mir halt auf Facebook, ja. So, also war ich irgendwie fast sauer, weil ich sage, weißt du, ja. Tausende von, also nicht tausend, aber vielleicht so 1000 Menschen wissen ständig, was ich mache und du nicht, dann folg mir halt auf Facebook. Und das hat aber irgendwie nicht funktioniert. Also das fand ich auch spannend.
Aber genau, also das ist wirklich eine ganz tolle Ebene, weil es genau das ist, was du sagst. Ich poste Fotos oder schreibe vom Busfahrer oder von irgendwas, was meine Mutter auch tut. Und da ist man sich gleich viel näher, weil ich weiß, ah, meine Mama war schon am Badesee, meine Mama regt sich über die NSA-Affäre auf, meine Mutter hat sich einen neuen Kühlschrank gekauft, wie auch immer. Und das ist total schön. Dadurch, finde ich, ist man nimmt man eben sehr viel mehr teil und kann dann natürlich, wenn man beim nächsten Mal telefoniert, auch direkt viel mehr erzählen und muss nicht immer wieder, und das ist ja, glaube ich, das Mühsame, immer am Kontakt halten, dieses immer wieder bei Null anfangen und dann staut sich so viel auf und dann weiß man, man muss jetzt über so viel reden und dann ist der Schatten länger als der Berg und so weiter. Und in dem Moment, aber in dem man sowieso immer so ein bisschen mitkriegt, ist das ja viel entspannter und viel netter. Und
ja, ich finde auch, dass eigentlich ist das Gesprächsniveau höher dadurch, weil du, wenn du jemandem, also ich krieg auch
Dinge von meiner Frau mit, die tagsüber twittert, wo ich dann irgendwie abends dann irgendwie sage, so, was war denn bei euch los?
Genau, ja.
Oder ich rufe dann doch mal an, wenn ich merke, jetzt will ich dann irgendwie doch mal wissen, was da gerade passiert ist. Aber ich glaube auch, dass eigentlich das ist weniger so, ist, dass man sich nichts mehr zu erzählen hat, sondern man stattdessen nicht in dieser Situation ist, was soll ich erzählen? Ja, war ja alles okay irgendwie, sondern eigentlich sind es ja auch viele Alltäglichkeiten, die andere Leute interessieren.
Genau, und vor allen Dingen, was ich eben im Eingang schon sagte bei diesem Familiending, du kriegst ja nochmal andere Sachen mit, ne? Die dir Mama vielleicht jetzt so auch nicht erzählt hat oder die ich Mama vielleicht so nicht erzählt hätte. Also ich glaube, wir haben uns auch ein bisschen anders nochmal kennengelernt.
Hm. Spannend. Also ich glaube, mit Müttern ist das, glaube ich, also wenn überhaupt, ist das auf Facebook. Ich weiß, letztens noch hat eine sich irgendwie, eine Bekannte, so ein bisschen geschämt, weil ihre Mutter irgendwas Lustiges über sie geschrieben hat. Halt so, naja, wenn halt die Eltern so, ach, und dann irgendwie so ein Foto gepostet oder irgendwie sowas. Aber eigentlich finde ich das auch irgendwie auch lustig, wenn es so, so ein bisschen blöd ist.
Meine Mutter hat irgendwann mal, als ich am 11.11. um 11.11 Uhr schrieb, weil ich, ne, Rheinland und Karneval und so weiter und schrieb, dass ich jetzt auf der Stelle betrunken um das Rathaus Neukölln tanzen werde und so weiter und als Marienkäfer verkleidet bin, postete meine Mutter prompt oder twitterte prompt ein Foto von mir mit 4 Jahren, wie ich in einem kleinen Marienkäferkostüm auf der Straße stehe und schrieb dazu, falls ihr eine Vorstellung braucht, wie Edmoren Post ungefähr aussehen könnte, so.
So. Sehr schön.
Und da, also, da bin ich auch völlig entspannt, da muss ich auch.
Ich wollte gerade sagen, da ist es schön, ne? wenn man in diesem Alter ist, wo man sowas nicht mehr, hast.
Genau. Also, ja. Klar, ich weiß nicht, ob das mit Anfang 20 so funktioniert hätte.
Das glaube ich.
Oder mit 16 schon mal gar nicht. Ich glaube mit 16 gar nicht.
Ja.
Aber, ne, irgendwann so mit 30 möchte man ja vielleicht auch.
Ja, vielleicht ist es ab einem bestimmten Alter nochmal eine schöne Möglichkeit, sich nochmal neu zu begegnen.
Genau.
Ja, das stelle ich mir auch vor. Also es gibt auch Verwandte, die mir folgen und die dann ab und zu auf anderen Kanälen einfach nochmal, die jetzt nicht unbedingt Twitter lesen, schreiben wollen, aber die dann so auf anderen Kanälen dann so nachfragen, wenn sie irgendwas gelesen haben und so. Genau. Ja, ich sehe das auch so. Ich finde es ein gutes Familienkommunikationsmedium. Das Interessante ist, das fällt mir ein, ich habe mich in letzter Zeit mit Pärchen-Apps und so beschäftigt. Also es gibt ja App-Hersteller, die versuchen für Familien und Pärchen so Apps herzustellen, weil die sagen, ja, das ist ja so Twitter und Facebook, das ist irgendwie alles schlimm, weil man da ja so ins böse Internet hineinschreibt und die dann so Apps programmieren, die extra nur dafür da sind, dass du mit deiner Familie Informationen teilst oder, und das war der Knaller, Apps, die wirklich für Pärchen da sind. Und die, ich muss jetzt wirklich sagen, die blödeste, die ich gefunden habe, war die darin besteht, dass sich das Paar am Anfang ein gemeinsames Passwort aussucht. Boah, ich habe fast in mein Handy reingekotzt. Wirklich, mir ist das egal. Meine Frau kennt wirklich meine wichtigsten Passwörter, ja, weil das habe ich eh aufgegeben. Aber einfach so dieses, ja, und ihr seid jetzt ein Pärchen und ihr sucht euch jetzt gemeinsam ein Passwort aus. Und ich so, und das ist dann sozusagen in Facebook, aber nur für 2 Personen. Mm, ja?
Das wäre meiner Mutter viel zu uncool.
Ja, das ist auch, ich sehe da auch keinen, da ist nicht so diese Gefahr, dass ich schreibe da auswesend was rein, was andere Leute nicht lesen sollten. Das macht ja gar keinen Spaß. Das war aber interessant und da gibt es viele Apps, die irgendwie sind. Ich glaube, die werden alle nicht funktionieren, weil die alle nicht genügend Nutzer kriegen, weil das nicht viralen Content erzeugt und so. Aber interessant fand ich das schon. Einer hat mich auch angeschrieben. Ich habe ja letztens mal so einen Blogartikel drüber geschrieben, wie meine Frau und ich uns gegenseitig mit dem Handy überwachen, damit wir immer wissen, wo wir sind. Und da hat mich ein deutscher App-Hersteller angeschrieben, Familonet, dass sie eine App haben, die ich nicht ganz uninteressant fand. Da kannst du so Standpunkte angeben, sowas wie zu Hause, Büro und so. Und der Partner wird immer benachrichtigt, wenn du irgendwo ankommst oder weggehst. Ah, du ziehst die
Augen. Das möchtest du?
Ich möchte, dass meine Frau kann jederzeit auf ihrem Handy nachgucken, wo ich bin. Auf den Meter genau.
Das möchte ich nicht.
Dass meine Frau das kann, das macht nicht, das wird sie nicht verletzen. Hm. Du möchtest nicht, dass dein Partner das kann.
Nee.
Nee. Hast du denn einen Partner, mit dem du lange zusammen bist?
Nee. Gerade also, auch nicht mehr, aber ich fand das schon nicht gut. Also wir haben dann auch auf unseren Telefon diese Friends-App.
Ja, genau.
Genau, diese Friends-App hat er dann irgendwann gesagt, ist vielleicht ganz gut, falls du mal dein Handy verlierst, Karline. Und da habe ich gedacht, ja, da hat er recht. Und dann
Nee. Ja, erzähl mal weiter, das finde ich spannend. Warum? Was ist das Unangenehme für dich daran? Kannst du das in Worte fassen?
Nee? Nee, ich glaube, ich kann das wirklich nicht in Worte fassen. Ich bin, vielleicht ist es auch, es klingt ganz doof, aber vielleicht ist es auch wirklich so eine Charakterfrage. Ich bin sehr gerne so für mich und ich mache sehr gerne Kaline Sachen und ich, die überhaupt nicht wichtig sind oder irgendwas, aber ich bin einfach sehr gerne auch so in meinem kleinen Kreis und mache Dinge, die nur mich was angehen und so.
Ich kann dir mal schreiben, was ich in meinem Blogartikel geschrieben habe. Na. Dann kannst du dem nämlich heftig widersprechen. Ich habe geschrieben, dass ich wirklich für herunterfallende Kinnladen sorge, wenn ich mich irgendwo hinstelle, mein iPhone nehme und sage, Siri, benachrichtige mich, wenn meine Frau das Haus verlässt. Und dann sagt Siri, okay.
Ja.
Und das macht Siri dann auch. Also beziehungsweise nicht Siri, sondern die Friends-App ist das ja. Eigentlich, die man über Siri steuert. Und ja. Dann kriege ich eine Push-Notification, wenn meine Frau das Haus verlässt. So. Das klingt auch sehr krass, wenn man das ans Telefon spricht. Das liegt halt dran, weil das iPhone kennt halt. Du kannst deinem iPhone sagen, meine Frau ist und den Namen und dann verknüpft ihr das so. Und wir machen das jetzt schon länger so, dass wir die Locations uns freigegeben haben. Und generell, und das ist natürlich jetzt auf unsere Beziehung gemünzt, lebt unsere Beziehung sehr davon, dass der andere eigentlich so gut wie alles weiß. Also wir erzählen uns jeden Tag, was ist alles passiert. Ich habe auch irgendwann gemerkt, ich habe ein iPhone und ein iPad und irgendwann ist mir eigentlich aufgefallen, wie will ich eigentlich noch E-Mails bekommen, ohne dass meine Frau das aus Versehen mitbekommt? Weil dann liegt da das iPad auf dem Tisch und dann kommt so eine Push-Notification und dann steht da schon die Überschrift und von wem und vielleicht noch die erste Zeile.
Genau, siehst du, ich habe meine Push-Notifications nämlich ausgestellt.
Spannend, genau, ganz spannend. Das ist ja super. Da bist du ja ein super Gegenbeispiel. Und dann habe ich sozusagen geschrieben, also weil was mich genervt hat, ist, dass Leute angefangen haben, mich zu belehren, gesagt haben, du, was du da machst, das funktioniert nicht in einer Beziehung. Da geht die Sexualität flöten, die Erotik und wenn ihr keine Geheimnisse mehr voneinander habt, so, das geht so nicht mit der Beziehung. Oder was soll denn das? Und ich bin jetzt mit meiner Frau schon bald 9 Jahre zusammen und habe dann so geschrieben, naja, für mich beruht eine Beziehung, also für mich, ne, das ist kein Allgemeinrezept, für mich beruht eine Beziehung aber auf Vertrauen und nicht auf sozusagen auf diesem, na vielleicht missbraucht sie das dann, dass sie nachgucken kann, wo ich bin. Und jetzt kommst du. Du hast dann aber auch ein anderes Beziehungskonzept wahrscheinlich. Ja.
Ich sage ja, das ist, glaube ich, wirklich so eine Typsache und ich bin auch in einer Beziehung immer sehr gerne bei mir und mache Dinge alleine und ich kann es mir auch nichts Schlimmeres antun, als mir mittwochs zu sagen, und am Freitagabend machen wir dieses und am Samstag dieses und am Sonntag machen wir einen Ausflug nach Potsdam. Das ist ganz schlimm, da kriege ich Gänsehaut.
Okay.
Und ich glaube, das ist genau dieses Ding, was es mir auch schwer macht, eine gemeinsame App oder Orte oder permanent miteinander connected zu sein, ne? Weil darum geht's ja eigentlich, ne? So eine beständige Verbindung im Alltag zu haben und zu wissen, was macht der andere. Und das möchte ich nicht. Ich möchte alleine Sachen machen.
Ist das nur so, dass du dich dadurch eingeschnürt fühlst oder findest du dadurch den Partner auch langweiliger?
Nee, das ist nur so ein Kaline-Ding.
Okay.
Ich finde deswegen überhaupt niemanden langweiliger. Gar nicht.
Ja.
Man ist ja auch zum Beispiel bei Foursquare dann vielleicht verbunden und da kann man dann ja auch oft nachgucken, ist er schon raus aus dem Büro, ist er schon in der Bar oder ist er noch weitergezogen? Jetzt habe ich vergessen, wie ich angefangen habe.
Du hast, also ich habe gefragt, ist das...
Ach so, ob es langweiliger wird? Nee, genau, das habe ich gar nicht. Da habe ich auch keine Angst. Also ne, das ist nicht so meine Sorge, warum ich das nicht möchte. Ich fühle mich da einfach nicht wohl bei.
Ja, ja, also ich muss das dann auch nochmal betonen. Ne? Also mein Statement zu dieser, dass Partner voneinander wissen können, wo sie sind, das geht bei mir auch echt nicht um eine Forderung, sondern es ging einfach nur darum, ein Modell zu beschreiben, wie es halt gut funktioniert.
Ja, ich glaube, das ist dann auch ein Beziehungsmodell. Es gibt ja so Wir-Paare, ne? Die einfach auch wir machen am Wochenende, ne? Die einfach so ein Wir sind und gerne ein Wir sein möchten und sich gut fühlen mit diesem Wir. Und ich bin halt nicht so ein Wir-Typ.
Ich glaube, mit 2 Kindern, die wir haben, geht auch, das geht kaum anders irgendwie. Also es hat auch viel wirklich einfach pragmatische Gründe. Mhm. einfach so, wo ist denn jetzt meine Frau, warum ist sie nicht da? Und aber früher hat man dann halt angerufen und wie gesagt, ich hasse anrufen. dann möchte ich lieber, dass sie einfach nachgucken kann.
Ja.
So, ne? Dann spart man sich halt viele, viele Telefonate und das finde ich dann einfach angenehmer. Mhm. Jetzt sind wir aber schon schleichend zu einem anderen Thema übergegangen, über das ich ja auch gerne mit dir reden wollte, über das Thema Dating. du veröffentlichst immer mal wieder Blogposts, in denen du so Dating-Erfahrungen schilderst.
Eine, ach so.
Nee, ich glaube, ich habe schon mehrere Texte von dir gelesen oder auch, das war nochmal ein Rieb. Also, ich weiß nicht, ich habe von dir mindestens einen Artikel gelesen, der mir den Eindruck vermittelte, dass du dich viel in Dating-Börsen herumtreibst. Stimmt es?
Nee.
Nein. Hast du nur einmalig Dating-Börsen ausprobiert?
Ja, ich habe Tinder ausprobiert.
Tinder.
Ich habe mich vor 6 Jahren oder so, da habe ich mich mal in München noch beim Münchner Singles oder so ähnlich, da habe ich mich einmal angemeldet. Weil
das war eine Webseite auch oder wie?
Das war eine, genau, Münchner das war
Münchner Singles.
Da hatte ich noch nicht mal ein Smartphone.
Ja.
Genau. Und ja, das war eine ganz kurze Erfahrung und dann nie wieder. Und dann jetzt aber als frischer Single haben alle gesagt, hey, dieses Tinder ist so lustig und unkompliziert.
Kannst du mir das mal erklären, wie das funktioniert? Ich habe ja auch nur von gehört, dass es das gibt und dass das irgendwas mit Facebook zu tun hätte.
genau, also Tinder basiert sozusagen auf Facebook-Daten. Du meldest dich an und dir werden Menschen angezeigt, also das erste Auswahlkriterium ist Nähe. Dir werden Menschen angezeigt in 5 Kilometer Nähe, 10 Kilometer, ich glaube es geht bis 100 oder 50 oder so, kannst du einstellen. Und die werden dir einfach angezeigt in dieser App. Du lädst dein Facebook-Foto hoch, also das ist diese Connection. Und dann werden dir Menschen angezeigt und da steht dann auch, was habt ihr für gemeinsame Interessen, also irgendwie Bier, Rio Reiser und Berghain oder so. Und dann kannst du dieses Bild, das dir angezeigt wird, kannst du nach links wischen, dann sagst du, nee, finde ich blöd den Typ, oder du kannst nach rechts wischen und dann heißt es, yay, finde ich gut. Und wenn der dein Bild auch nach rechts gewischt hat, dann könnt ihr euch eine Nachricht schreiben.
Okay, also das heißt, es ist vor allen Dingen eine Handy-App,
mhm.
Ja. Dir werden so yay or nay mäßig einfach Typen präsentiert, mhm. Zu denen du so einen kurzen Steckbrief einfach kriegst erstmal.
Mhm. Also da steht dann genau Alter, 5 Kilometer Entfernung, gemeinsame Interessen und dann darfst du noch einen lustigen Satz über dich schreiben.
Den du generell für Tinder sozusagen formulierst.
Genau.
Was hast du über dich geschrieben?
Ein Herz für schlechte Witze und guten Rotwein.
Okay, schlechte Witze klingt schon sehr dating börsenkompatibel.
Oder? Ich habe es da ganz leicht gemacht. Ich habe auch als Foto ein Bild gewählt, auf dem ich mit Spider-Man an einem Spider-Faden ziehe, weil ich dachte, Superhelden, Männer, Superhelden, das wird super.
Ich glaube, das war jetzt schon ein bisschen zu viel Meta für so eine Dating-Börse.
Meinst du?
Ja,
einfach titten, gell?
Was war denn deine Erfahrung damit?
Mit Tinder?
Ja.
Ich glaube, Tinder funktioniert genau andersrum, als ich funktioniere. Ne? Da geht es irgendwie darum, schnell auf so ein Foto zu klicken und sich dann auch, es geht nicht um lange Nachrichten, sondern es geht um, hey, na, wie geht's? Was läuft? Gehen wir mal einen Kaffee trinken? Ja, nein. So. Und das funktioniert halt bei mir überhaupt nicht, weil ich keine Lust habe, mich mit jemandem zu treffen, wo ich nicht zumindestens vorher schon sicher bin, dass es sich zumindest nicht um Vollidioten handelt. Da habe ich überhaupt keine Zeit für, da habe ich überhaupt keinen Nerv für. Und dann habe ich angefangen, bei Tinder, habe ich mir immer alle Profilbilder angeguckt, habe mir die Beschreibung angeguckt, habe mir die gemeinsamen Interessen angeguckt und habe dann geschrieben, lieber Philipp, großartig, du bist ja auch aus Neukölln und magst gerne Hasenkostüme und das ist alles ganz großartig, dann erzähle ich ein paar Dinge. Liebe Grüße, Kaline. So, und dann schreibt Philipp nämlich zurück, ha, witzig, Kaline, gehen wir mal ein Bier trinken. So. Ich denke mir, nee, so nicht. Und das habe ich dann, ich glaube, wirklich 10 Nachrichten lang gemacht, dass ich immer sehr herzliche, pointierte, wie ich finde, Nachrichten geschrieben habe. Und dann habe ich irgendwann auch immer nur, hey, na und so geschrieben. Das hat mich so dermaßen nicht inspiriert. Ich habe wirklich niemanden getroffen, niemanden.
Geht es eigentlich ums Sex haben?
Das habe ich mich nämlich auch gefragt. Vielleicht geht es wirklich einfach nur um Sex haben, ja? Dieser Gedanke ist mir dann tatsächlich auch gekommen.
Tatsächlich, ja?
Ja, tatsächlich. Aber selbst dann möchte ich ja auch nur mit Menschen Sex haben, die ne, so ein bisschen so ein bisschen was, so ein bisschen nett sind oder schlau.
Vielleicht wenigstens solltest du das einfach mal so reinschreiben. Ich möchte Sex haben nur mit Menschen, die auch ein bisschen schlau sind. Also vielleicht.
Ja, aber dafür muss der mir doch erstmal 5 Sätze schreiben, damit ich zumindest einen Eindruck habe, auf welcher Ebene wir uns da bewegen. Ich treffe mich doch nicht mit jemandem, nur wenn der schreibt, hey, na, gehen wir ein Bier trinken. Also.
Hast du dich mit irgendjemandem getroffen?
Ich habe mich, aber das zählt nicht richtig. Ich habe mich mit jemandem getroffen, aber auch nur, weil ich ihn dann von der Republika kannte. Weil ich den schon mal gesehen habe. Und weil
also du hast ihn erkannt auf dem,
Genau, also wir hatten uns schon vor der Republika so 2-3 Mal hin und her geschrieben und dann habe ich ihn auf der Republika gesehen und da hat er auch gute Sachen erzählt und dann habe ich gedacht, ja Mensch, hier, der, jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie er heißt, Dings.
Gut, ja. Wir müssen ja auch die Privatsphäre.
Nee, da hast du recht.
Schade, ich dachte ja, ich kann jetzt mit dir auch mir von dir OkCupid erklären lassen, weil irgendwie, das ist so die Dating-Plattform überhaupt, habe ich mir sagen lassen. Ja, da kann ich dir.
Da schreibt man sich auch richtige Nachrichten.
Ah, da kann ich dir zumindest was erzählen, was ich gehört habe darüber. Bei OkCupid, und vielleicht lade ich mir als nächstes jemanden ein, der mir da mehr dazu erzählen kann. Das ist eine Dating-Plattform, bei der du selber, ich glaube, du selber die Fragen definieren kannst. Mhm. Die du dann auch selber beantwortest und jemand anders muss die irgendwie, irgendwie basiert es auf einer sehr, sehr starken Datenanalyse und hat wohl sehr hohe Matching. Also es hat wohl überdurchschnittlich hohe, gute Ergebnisse in diesen Treffergeschichten und es basiert auf sehr vielen Fragen, die du beantwortest, die aber dadurch, dass die auch frei definiert werden können, also du kannst auch total absurde Fragen irgendwie dir sozusagen stellen, die dir einfach wichtig sind. Möchtest du gerne mit grünen Seilen an der Decke aufgehängt werden? So oder so.
Da müsste ich drüber nachdenken.
Schau es dir mal einfach mal an. Vielleicht ist das ja nochmal interessant für dich. Vielleicht findest du ja darüber einen Textfetischisten.
Aber nochmal zurück zu auch Tinder. Und wenn wir die verwegene These aufstellen, vielleicht geht es einfach nur um Sex. Dann verstehe ich diese App aber, um ehrlich zu sein, noch viel weniger. Weil wenn man doch nur Sex will, oder ganz ehrlich, dann ziehst du dir ein hübsches Lätzchen an und gehst in die Kneipe nebenan und dann siehst du zumindest, was da los ist. Also dann musst du dich doch nicht bei Tinder anmelden, oder was?
Also, na, das ist nicht so einfach. Also ich würde jetzt mal einwenden, du bist eine attraktive junge Dame, ja, die ein starkes Selbstbewusstsein hat. Für dich ist es auch, glaube ich, also für mich wäre das ein völlig unüblicher Vorgang, zu sagen, ich gehe jetzt mal in eine Kneipe und schaue mich um. Das ist.
Aber wenn man ja Sex möchte, wenn man unverbindlichen, oberflächlichen Sex haben möchte, dann kann man sich doch wirklich in eine Bar setzen und einfach mal nett lächeln, oder nicht? Egal wie schüchtern du bist oder nicht.
Manche Menschen können das. Ich glaube, andere haben da einfach, das liegt ihnen völlig
fern. Aber dann, ich verstehe dieses Konzept einfach überhaupt nicht. Dann stell dir vor, ich gehe zu Tinder, ja? Nur weil ich mit dem hübschen, blonden Ben, 7 Kilometer entfernt, der auch auf How I Met Your Mother und Oscar Wilde steht oder wie auch immer, mich verabrede. Und dann sitze ich da mit dem und bin ein schüchterner Mensch, der niemals in die Kneipe gehen würde, um jemanden aufzureißen. Wie soll das denn dann laufen? Also was passiert denn dann? Dann kriegst du das doch auch nicht hin, oder?
Tja, die Frage, das wäre jetzt natürlich mal spannend, dass man jetzt mehr Erfolgsgeschichten hört. Also mich erinnert das ja an Chatter-Treffen, die ich in den 90er Jahren gemacht habe oder an denen ich teilgenommen. Ich habe das gehasst wie die Pest, aber irgendwie war es auch immer der schöne Schrecken. Also ich habe halt in den 90ern, ich glaube so 94 habe ich angefangen zu chatten, damals noch in Mailboxen, die man vom Internet benutzt hat. Das früher, also als das Internet noch nicht so publik war, gab es sogenannte Mailboxenbetreiber, die haben.
Ach, Mailboxen, genau, ich habe Mailboxen.
Ach, Mailboxen, mein Englisch. Die haben sozusagen Computer betrieben mit vielleicht 10 Telefonleitungen, wo sich 10 Leute gleichzeitig einwählen konnten. Und darüber hat man dann so auch gechattet. Mhm. So. Da gibt es noch die Geschichte, die habe ich bestimmt schon mal im Podcast erzählt. Das ist meine erste peinliche Online-Erfahrung. Ich habe da immer mit einem Mädchen gechattet. Ich war damals vielleicht 15, 16, 14, irgendwie so in dem Alter. Und da war ein Mädchen, war immer online. Ich fand das irgendwie total toll und habe mit der gechattet. Und die hat halt irgendwie immer geantwortet. Und an einem Tag hat sie, und ich habe das ging über Wochen, ja, dass ich mit der gechattet habe, und an einem Tag hat sie irgendeine, ich weiß ja nicht mal was, irgendeine Antwort gegeben, die mich irgendwie hat stutzen lassen. Ich habe mich schon immer gewundert, warum die immer online ist, weil damals hat man noch 23 fällt nicht alle 6 Minuten, oder da gab es schon diesen Berlin-Tarif, da war das also schon so ein bisschen teuer geworden, und die war halt immer online. Und dann habe ich ihr irgendwann die Frage gestellt, was ist 1 plus 1? Und sie hat nicht 2 geantwortet. Und ich habe festgestellt, dass ich seit Wochen mit einem Chatprogramm geflirtet habe.
Oh nein.
So, jetzt war ich Gott sei Dank allein zu Hause, aber ich habe mich selten so unglaublich peinlich gefühlt. Na, aber gefühlt.
Hier, der Film.
Den Hör, den habe ich noch nicht gesehen. Ja, nicht spoilen, den habe ich noch nicht gesehen. Ja, es gibt irgendwie den Film Hör, der irgendwie thematisch verwandt ist. Ja. Ich habe das schon in den 90ern erlebt. Dieses
und ist dein Film, ist dein Leben eigentlich.
Ja, es war aber auch ein gutes Erlebnis.
Aber, ach Mensch, das ist eine traurige Geschichte.
Nee, eigentlich ist sie irgendwie auch schön, weil ich, natürlich war ich erstmal schockiert, peinlich berührt, weil da wird es natürlich auch einen Betreiber geben, der sich diese Chatlogs anguckt und sich ins Fäustchen gelacht hat. Aber irgendwie war es auch eine gute Erfahrung, weil ich natürlich so ein gewisses Skepsis Online-Medien gegenüber entwickelt habe. Aber auch eine Faszination dafür, was mit Technik eigentlich alles möglich ist. Ja, weil ich einfach gemerkt habe, irgendwie scheint das gar nicht so schwierig zu sein, halt Intelligenz zu suggerieren, zumindest einem testosterongeschwängerten 14-jährigen, 15-jährigen Jugendlichen. Das war jedenfalls meine erste peinliche und vor allen Dingen Dating-Erfahrung irgendwie im Internet. Wer weiß, mit welchen Robotern du schon gechattet hast. Gott, irgendwie letztes. wirst du das nochmal machen, online daten, oder war es das jetzt?
Aber das kommt, um ehrlich zu sein, so ein bisschen auf den Bedarf an, ne? Also damals in München zum Beispiel, da habe ich mich angemeldet, weil da hatte mich mein Freund verlassen, was mich nicht sehr glücklich gemacht hat. Und dann habe ich auch, glaube ich, einfach mal 1, 2, 3 Monate bin ich niemandem begegnet oder hab niemanden kennengelernt, egal wie oft ich mich mit einem hübschen Röckchen in die Bar gesetzt habe. Es lief einfach nicht, weil ich vermutlich auch wirklich so die Ausstrahlung eines Frühstücksbrettchens hatte. Und da.
Was ist ein Frühstücksbrettchen? Ist negativ. Das habe ich bis zum Frühstück zu Hause, sondern das ist langweilig.
Ja.
Okay.
Nicht besonders anziehende Ausstrahlung, glaube ich, hatte. Also ich weiß es nicht. Vielleicht. Auf jeden Fall, und da habe ich mich dann ja angemeldet, einfach nur, um mal wieder jemanden zu treffen, mit dem man ein Bier trinkt und der dann sagt, ach Mensch, du hast aber schöne Augen. Manchmal braucht man das ja auch so. Und absolut, wenn das mal wieder soweit ist, dann würde, klar, dann treffe ich mich auch mit den ganzen Tinder-Menschen.
Das, okay. Wie wichtig war dir das, oder hast du darauf Wert gelegt, dass man auf Tinder nicht wusste, wer du in echt bist?
Ich habe darüber nachgedacht, und ich habe zuerst, weil auch gerade Caroline natürlich, ne, das gibst du so genau einmal bei Facebook ein oder so, und dann hast du mich, und dann habe ich überlegt und habe dann mich aber entschieden. Ich habe auch einen Tweet von mir in den Fotos hochgeladen, wo man auch Mohrenpost lesen kann. Hab gesagt, nee, da gehe ich offen mit um. Man kann mich gerne schon im Vorhinein bestalken. Es ist mir jetzt auch schon sehr oft passiert, wirklich oft, dass mir Menschen bei Tinder geschrieben haben und dann waren sie aber zack irgendwie 1, 2 Tage später wieder weg, haben mich geblockt, was tatsächlich nur daran liegen kann, dass sie mich gestalkt haben, gesehen haben, die ist öffentlich oder die macht das und das. Vielleicht fanden die mich auch einfach unglaublich hässlich dann auf den Fotos, die sie gefunden haben. Oder sie haben den Tinder-Artikel, den ich ja mal geschrieben habe, gefunden, haben sich gedacht, nee, ich bin doch hier kein Versuchskaninchen, haben mich wieder geblockt. Dann ist das so. Wenn jemand ist, der mich dann aufgrund dessen, was ich bin im Netz, nicht kennenlernen möchte.
Das ist ja eine super Visitenkarte. Also so. Hast du selber nach den Leuten gesucht?
Na klar.
Ja, erfolgreich?
Ja, da bin ich gut drin, ja. Also gerade auch dieser eine junge Mann, den ich dann getroffen habe, das war tatsächlich eine Herausforderung. Der hatte keinen sehr speziellen Namen, wir hatten kaum Übereinstimmungen, aber da habe ich mich, glaube ich, auch wirklich mal eine halbe Stunde hingesetzt und den ordentlich durchgestalkt und mir dann angeguckt, wo der ist, was der macht.
Ja.
Ob ich den vielleicht wirklich treffen möchte. Weil wie gesagt, ich hab keine Lust, mich mit einer Zeit einfach mit jemandem zu treffen, wo ich mich dann eine Stunde langweile.
Der Michael Seemann, MS Pro, der hat einen Blogartikel auch über Tinder geschrieben und hat eigentlich ganz schön beschrieben, wie man die Social Graph-Suche von Facebook benutzen kann, um Tinder-Kontakte extrem gut rauszufinden.
Habe ich auch gelesen, ja.
Also dieses halt, wohnt in Berlin, mag das, das und das, und da ist dann die Auswahl schon sehr gering. Das fand ich irgendwie ganz schön, weil das nochmal zeigte, dass das natürlich nicht funktioniert, das Konzept.
Genau.
So, was ich jetzt persönlich nicht so schlimm finde, ja.
Genau, und aber in dem Moment, ne, dir werden ja diese Facebook-Gemeinsamkeiten angezeigt, und in dem Moment, und ich habe ja, ich like ja wahnsinnig viele Seiten oder Gruppen oder wie auch immer, und in dem Moment, wo dann steht Gemeinsamkeit null, da denke ich schon so, puh.
Warum wird das überhaupt vorgeschlagen? Einfach nur, weil der in deiner Nähe ist? Oder ich dachte, ich hatte bei Tinder die Erwartung, dass er dir wenigstens schon
so eine Vorauswahl gibt. Ich habe ja keine Ahnung, wie dieser Algorithmus genau funktioniert. Es ist aber so, dass mir die ersten 15, 20 Männer, die mir angezeigt würden, das sind über 90% Männer, die mich schon geherzt haben. Also wenn ich bei den ersten
geherzt,
ja. Wenn du nach links, wenn du auf Nay wischst, dann ist das ein Kreuzchen. Wenn du nach rechts wischst, ist da halt ein Herzchen. Ja. So. Das heißt, wenn ich einfach nur blind die ersten 20 Männer, die mir angezeigt werden, anklicken würde, dann hätte ich da immer ein Match.
Verstehe.
So, irgendwie so.
Okay, ich finde das jedenfalls sehr spannend, dass das Thema Online-Dating, weil das irgendwie, also eigentlich seitdem es Computer, glaube ich, gibt es immer so Versuche, so den perfekten Algorithmus zu finden. Ich weiß gar nicht, wer mir das letztens erzählt. Mir hat letztens auch jemand erzählt, wie er in den 80er Jahren so Partnervermittlungen auf seinem Computer gemacht hat und die Leute ihnen immer ihre Profile gegeben haben. Und ich werde mich da auch nochmal bei diesem OkCupid schlauer machen, weil das scheint irgendwie, ist wahrscheinlich peinlich, dass ich mich da nicht weiter auskenne. Es ist lustig, weil ich dachte, dass du so die Online-Dating-Spezialistin für alle Plattformen bist, aber dann war das wirklich nur so ein Tinder-Experiment.
Ja. Aber ich bin gar nicht gegen sich, also nicht, dass du das falsch verstehst. Ich bin überhaupt nicht dagegen, dass man sich schreibend kennenlernt zum Beispiel.
Aber richtig schreibend, ne?
Richtig schreibend, ja. Dann, ja. Aber ich glaube, das funktioniert ganz toll, weil gerade wenn man in dem Satz, in dem Buch Gut gegen Nordwind von David Glatthauer heißt er, glaube ich, der hat einen kompletten Liebesroman darüber geschrieben, wie sich zwei Menschen versehentlich eine E-Mail geschrieben haben, die einfach an die falsche E-Mail-Adresse ging und sich dann verliebt haben über dieses ganze Buch. Und der hat den schönen Satz geschrieben, Schreiben ist wie Küssen, nur ohne Lippen. Mhm. Und das, da bin ich total dabei, das sehe ich auch so. Und ich glaube, man kann sich da kennenlernen und man kann da Dinge zeigen von sich und Dinge kennenlernen vom anderen, die man vielleicht eben bei dem ersten Bier nicht kennenlernen würde.
Also ich glaube, wir haben jetzt wirklich, also wer jetzt nicht weiß, wie man Mohrenpost datet, der wird es auch nicht lernen. Jetzt haben wir eigentlich eine relativ gute Anleitung. Also man kann nicht mit Text erobern. Das finde ich eigentlich ganz schön. Lass uns noch zu einem anderen Thema gehen. Mhm. Ich habe von dir mehrere Texte über Autofahren und Autos gelesen, was einfach statistisch bei Frauen relativ selten ist. Ja, meistens lese ich Texte von Männern über Frauen. Das heißt, du stichst da schon so ein bisschen hervor. Du schreibst immer sehr lustig über Autos. Ich habe, glaube ich, so in deinem Blog war der lustigste Artikel, den ich gelesen habe, über eine Autofahrt mit deiner Familie und einem kaputten Drachen. Auflassbaren Dinosaurier oder so.
Dinosaurier,
oh Gott, war das lustig. Das kann ich wirklich sehr, sehr empfehlen. Und du schreibst aber auch auf einer Seite, ich habe mir den Namen Karamia. Schreibst du, dort hast du einen Blog bei denen auch und schreibst dort auch so Erlebnisse ums Autofahren.
Ich schreibe nur für die eigentlich diese Autogeschichten, okay. Und darf die aber dann auch eine Woche später oder so auf meinen Blog stellen. Und das mache ich aber auch nur bei meinen Lieblingsgeschichten.
Okay.
Wie zum Beispiel. Genau, mit meinem Vater und meinem Neffen.
Wie bist du dazu gekommen? Also warum schreibst du über Autos?
Ich hab überhaupt keine Affinität zu Autos. Ich fahre auch wahnsinnig schlecht Auto. Ich habe tatsächlich 11 Punkte in Flensburg.
Wow.
Yay.
Ja.
Ja. Das heißt, nee, jetzt gibt es ja eine neue Rechnung.
Jetzt gibt es nur bis 8, ne? Das wird jetzt irgendwie umgerechnet.
Ja, das muss ich noch herausfinden, wo ich da gerade stehe. Naja, wie auch immer. Ich habe aber irgendwann mal auf meinem Blog, das war, glaube ich, auch tatsächlich mein allererster Artikel, mein erster richtiger Blog-Eintrag, da habe ich nämlich über mein Auto geschrieben, weil ich ein Auto hatte mit 18 und das bin ich gefahren, bis 10 Jahre lang gefahren, und als das dann hier in Berlin einfach seinen letzten Tag hatte, da, das war wirklich schwer, weil dieses, also so heißt auch der Artikel, das erste eigene Auto ist wie ein bisschen wie die erste große Liebe, weil man so zusammen alles lernt und zusammen so viel erlebt und so zusammenwächst, und am Ende, mein Gott, der hat aus dem letzten Loch gepfiffen, aber ich kannte jede verdammte Macke von diesem Auto und hab's geliebt einfach. Und da habe ich dann diesen Text geschrieben und daraufhin, und da hat einfach jemand bei Karamia das mal gelesen, und als es dann diese Seite gab, haben die gesagt, Mensch, kannst du nicht uns irgendwie zweimal im Monat so eine Geschichte über Autos schreiben? Habe ich gesagt, ja klar.
Genau, also ich habe, glaube ich, als letztes, was ich von dir gelesen habe, war ein sehr lustiger Artikel über Drive Now, wo viele Sachen, die du beschrieben hast, ich auch schon erlebt hatte. Also du hast so geschrieben, wie man so panisch an der Kreuzung steht und irgendwie, genau, du hast geschrieben, wie das Auto plötzlich ausgeht und du panisch versuchst, es wieder anzukriegen. Das kenne ich auch. Das war, glaube ich, nur die Energiesparfunktion.
Genau, ne? Das ist die Start- und Stopp-Funktion, genau, die ich jetzt weiß. Die hatte mein Peugeot-Baujahr 1991 natürlich nicht. Ne? Ja. Und dann stehst du an der Ampel und dann geht das plötzlich aus. Ja, Alarm.
Ich weiß auch, beim Einparken mit dem BMW habe ich mich zu Tode erschrocken, weil die Spiegel sich in Einparkposition, ja, man denkt ja erstmal, irgendwas ist kaputt, bis man feststellt, oh mein Gott, das ist Luxus. Beim zweiten Mal genießt man es dann, aber beim ersten Mal ist immer so, wenn das Auto so Dinge macht oder dass der Spiegel sich abdunkelt abends, wenn von hinten Aufblendlicht kommt und so. Deswegen musste ich da sehr lachen, und du hast auch geschrieben über diese lustigen Namen, die diese Autos haben, so Volker und so heißen,
ja,
die dann.
Ja, Volker hieß es. Ich bin gestern mit Gretel gefahren.
Gretel? Also das Lustige ist, an Volker konnte ich mich auch erinnern. Also mit Volker bin ich auch schon mal gefahren. Wirklich? Gretel dann nicht, ja, aber an Volker konnte ich mich erinnern. Nochmal, was war dein erstes Auto? Hast du gerade gesagt, ein Peugeot irgendwas?
Ja, das ein Peugeot 106.
Baujahr, das ist so ein ganz kleiner irgendwie. Ich kenne mich eigentlich auch überhaupt nicht mit Autos aus. Ich habe aber auch so ein traumatisches erstes Autoerlebnis. Ich musste mein Auto irgendwann, wollte ich das zur Autoverwertung bringen. Ich hatte, wie gesagt, keine Ahnung von Autos, hatte mir gebraucht ein Auto gekauft und hatte das mehrere Jahre und habe so unendlich viel Geld in Reparaturkosten gesteckt. Das waren Renault 19. Mhm. Ich habe das immer in die Vertragswerkstatt gebracht, weil ich dachte, da passiert dir nichts Schlimmes, bis ich irgendwann gelernt habe, die nehmen dir aber auch das Geld aus allen Taschen heraus, und habe irgendwann beschlossen, jetzt ist Schluss, ich lasse den verwerten, und habe gehört, dass man irgendwie halt sein Auto im Verwertungshof, da kriegt man dann noch ein bisschen Geld dafür. Und
ich habe kein Geld mehr bekommen.
Gehe also morgens, gehe ich dahin zu meinem Auto, will einsteigen, steht mein Auto nicht mehr da, ist da eine Baustelle. Da war meine Laune schon mittelmäßig, rufe ich bei der Polizei an, sagen die, ja, das ist abgeschleppt worden, weil das, ich sage, schlimmer, als ich das geparkt habe, da war doch nichts. Und dann habe ich gelernt im Gespräch mit dem Polizisten, dass, wenn man ein Auto hat, man das maximal 72 Stunden, ne, du hast das bestimmt auch schon erlebt.
Ich habe das auch schon
erlebt. Genau. Natürlich. Man darf das maximal 72 Stunden, also man darf es auch länger stehen lassen, aber man muss immer halt alle 72 Stunden muss man gucken, weil also Baustellenschilder 72 Stunden vorher aufgestellt werden. So, jetzt lief ich also wirklich wutentbrannt durch diese Stadt, weil ich wollte mein Auto gerade zerstören lassen, und jetzt haben die das nochmal abgeschleppt, wo du musst dann zwar keine Strafe bezahlen, aber das Abschleppen, ja, weil du hast halt nichts falsch gemacht, aber du musst halt das Abschleppen. So, dann laufe ich also wutentbrannt durch die Stadt, und die haben das auch wirklich einmal komplett, ich habe da am Hackischen Markt gewohnt, und die haben das da hinten irgendwo weit hinter der Ackerstraße, und die, also wirklich, ich stampfe so durch die Gegend, dann bin ich zum Verwertungshof gefahren. Ich hatte auf der ADAC-Webseite gelesen, dann kriegt man noch so 200 Euro für sein Auto. Und dann dachte ich so, es ging um so was Symbolisches, einfach so noch so ein Abschiedsgroschen. Fahr das also dahin, sag hier mein Auto, und dann sagen die, ja, 200 Euro bitte. Und dann sag ich so, was? Ich habe doch im Internet gelesen, man kriegt ja Geld, und sag, ja, für einen Golf vielleicht, aber nicht hier für so einen Franzosen. Die rosten immer, diese Rostlaumen, da kriegt man noch nichts mehr für. Dann hat sich so richtig abfällig.
Ja, weil, das kann ich dir sagen, weil nämlich der Unterboden, der ist so ein bisschen schräg, und deswegen sammelt sich dann immer das Wasser und dann rostet das durch. Das ist das Franzosenproblem.
Also ich dachte damals noch die Spinnen, aber ich habe mich dann später, als ich mal wieder ein Auto gekauft habe, mich mit so Pannenstatistiken beschäftigt. Mhm. Und in der Tat, es gibt da anscheinend strukturelle Probleme. Und habe dann noch mein Minidisc-Autoradio in Zahlung gegeben, damit ich nichts bezahlen musste. Mein Herz war gebrochen an diesem Tag für ewig. Ich habe mir geschworen, mir nie wieder ein französisches Auto zu holen. Das habe ich natürlich trotzdem gemacht. Aber ja, das war so mein erstes Auto.
Ich hab, darf ich auch eine Autogeschichte erzählen?
Ja, gerne.
Okay. Eine meiner Lieblingsgeschichten ist nämlich, dass irgendwann, also es ging immer schon sehr lange dann nicht mehr an. Man musste immer anschieben und gegenüber von meiner Wohnung in München damals gab es eine Kneipe, die hieß Hüttenwirt. Die Hüttenwirt war auch genauso, was man sich darunter vorstellt. So alte Männer mit künstlichen Hüften, Holzbeinen, die viel zu viel Alkohol trinken. Und die hatte rund um die Uhr auf. Das heißt, ich bin da immer reingestiefelt und habe gesagt, schönen guten Tag. Wer möchte mich denn mal anschieben? Und dann haben diese alten Männer immer mit ihren klappernden Holzbeinen mein Auto angeschoben. Und irgendwann half aber auch das nichts mehr und es sprang nicht mehr an. Und dann hat ein Spezel von mir in wochenlanger Arbeit immer abends jedes einzelne Kabel überbrückt und die Lichtmaschine ausgetauscht und alles Mögliche gemacht. Und es ging und ging aber nicht. Und dann hat er auch irgendwann gesagt zu Karline, du wirst damit in die Peugeot-Werkstatt müssen. Ich weiß nicht mehr weiter. Und dann habe ich bei Peugeot angerufen und das war, wie du sagst, ne, das ist ja, die haben ja einen Stundensatz von 19.000 Euro, hatte ich nicht. Und dann stand das da einfach so vor meiner Tür. Und dann ist jemandem von diesen netten Menschen aus dem Hüttenwirt sein dreirädriges Motorrad hinten gegen meinen Kofferraum gefallen. Und dann war halt die Lampe ein bisschen verschoben, da war eine ordentliche Delle drin. Kam der Gutachter, hat gefragt, ist denn das Auto fahrbereit? Ich sage, ja, sicher, vorher noch so das Laub unter den Rädern weggekehrt. Ne? Hab gesagt, ja, ganz wichtig. Dann hat er das auf einen Restwert von, ich glaube, 800 Euro geschätzt. Und dann bin ich mit diesen 800 Euro in die Peugeot-Werkstatt gefahren und habe gesagt, so Freunde, macht mal. Und dann riefen die mich nämlich an und sagten, Frau Mohr, wir haben gute und schlechte Nachrichten. Die gute Nachricht ist, er springt wieder an. Die schlechte Nachricht ist, er geht nicht mehr aus. Ne?
Wirklich?
Ja, weil da hat dann mein schlauer Spitzel irgendwo wieder was falsch zusammengeknotet. Und man hat also wirklich so den Schlüssel gezogen und das Ding lief. So. Und dann hat Peugeot gesagt, ja, da, Frau Morg, das ist irgendwo ein Fehler. Wir haben den nicht auf Anhieb gefunden. Da müssten wir lange suchen. Und ich habe gesagt, ja, ist mir ja wurscht. Wie kriege ich ihn denn aus? Haben sie auch gesagt, ja, Motorhaube auf, Kabel von der Lichtmaschine ziehen, ne, ist er aus. So. Und dann bin ich sehr lange einfach immer so rumgefahren und habe irgendwann herausgefunden, das war ein toller Trick, dass wenn man eben den Schlüssel zog und abzog und er lief und dann aber den hinteren Scheibenwischer angestellt hat, dann ging er auch aus.
Das ist nicht der, komm, das ist ausgedacht.
Es stimmt. Hat mir nie jemand geglaubt. Ich habe diesen Trick so oft vorgeführt.
Das ist sehr großartig.
Ganz großartig.
Ich hätte jetzt gehofft, dass mal, ich hätte versucht, den Motor mal abzuwürgen wahrscheinlich. Aber das ist ja auch ein bisschen blöd, genau. Wa? Wenn man jedes Mal abwürgen muss irgendwie. Ja. Das ist wirklich sehr lustig. Den hinteren Scheibenwischer.
Den hinteren Scheibenwischer. Vordere hat auch nicht funktioniert. Es musste schon immer auch der hintere sein.
Gut, das heißt, du musstest aber auf der Autobahn auch darauf achten, nicht den hinteren Scheibenwischer.
Nee, wenn der lief, war ja alles gut.
Okay, wenn er aus war und dann den hinteren Scheibenwischer, das heißt, hat das auch den Scheibenwischer bedient? Also ging der dann auch? Nein, der ging ja nicht, weil er ausging.
Der ging dann ja sofort aus.
Das ist wirklich eine sehr lustige Geschichte.
Ja. War toll.
Ja, jetzt mir fällt jetzt auch gleich noch eine Autogeschichte ein.
Ja, ich könnte auch stundenlang könnte ich Autogeschichten
und
erzählen.
Und zwar einfach, also ich habe meinen Führerschein gemacht, als ich noch im Abitur steckte, gerade so in der Endphase. Ich hatte meine erste dramatische Trennung hinter mir von meiner ersten Freundin, mit der ich 4 Jahre zusammen war. Das Leben war schlecht in jederlei Hinsicht. Und für mich war so ein bisschen so, jetzt den Führerschein zu machen, auch so erwachsen werden. Ne? Das ist ja auch so ein, so man wird jetzt so selbstständig.
Und große Freiheit, ja.
Genau, ich war wirklich ein ultra schlechter Fahrschüler. Ich habe am Rosa-Luxemburg-Platz war meine Fahrschule. Ich kann mich noch an die erste Fahrstunde wirklich extrem genau erinnern, weil man steigt dann ein und dann sagt ihr dann fahren Sie mal los. Und das war für mich, was? Wie jetzt? Ich meine, das ist fast am Alexanderplatz. Ja, losfahren. So, und ich hatte auch wirklich keine Ahnung, wo man irgendwie raufdrücken muss. Und dann fuhren wir da einfach mitten auf die Straße raus.
Was war das für ein Auto?
Golf, neuer Golf. Ja. Also ein Vierer wird es noch nicht, oder vielleicht war es schon ein Vierer, ich weiß nicht, wenn die rausgekommen sind. Jedenfalls ein schicker Golf, alle Lampendämmchen, die man so anschalten kann. Und durch diesen Schockmoment, glaube ich, habe ich erstmal 10 Jahre in der Fahrschule gebraucht, um erstmal wieder runterzukommen. Und wir haben lange gebraucht, bis er endlich gesagt hat, ich kann dann jetzt mal die Prüfung machen. Es gab dann so Momente wie auf der Landstraße. Ne, man macht ja diese Überlandfahrt, so 5 Stunden. Und nach 3 Stunden habe ich ihn gefragt, ob ich meinen Fuß jetzt eigentlich mal von der Kupplung nehmen könnte. Ich hatte wirklich extreme Fußschmerzen. Er hat mir halt nie gesagt, dass man den Fuß nicht immer auf der Kupplung haben muss. Ja, das habe ich dann auf der Überlandfahrt gelernt. Und also so war so mein Talent zum Autofahren. Und in der Fahrprüfung selbst kann ich mich noch sehr gut an den Moment erinnern, als das Auto plötzlich langsamer wurde, aber nicht piepte. Ich glaube, er wollte mich, eigentlich müssen ja so einen Pieper einschalten, der dann so piep, piep, piep macht, wenn der Fahrlehrer bremst bei der Fahrprüfung. Und der war nicht an. Und es gab so eine Situation, wo ich so plötzlich so merkte, so, und dann so dachte ich so, okay, ich tue jetzt einfach so, als würde ich weiterfahren. Da war irgendwas mit Fahrradfahren. Ich fand das nicht gefährlich, aber gut. Jedenfalls lernt man ja Fahrschule meistens auf so einem relativ gut ausgestatteten Auto. Mhm. So. Und dann kommt jetzt dieser Moment, wann kann man denn das erste Mal alleine fahren? Und da hat eine Freundin meiner Mutter, Französin, mir ihren Autoschlüssel gegeben und gesagt, ja, das steht da hinten, weiß ich nicht, Danziger irgendwo. Da ist ein bisschen mit dem Schloss ein Problem, ich bin jetzt 2 Wochen im Urlaub, so. Und ich, also wirklich sehr aufgeregt, bin ich da hingegangen. Und das Auto war vor einer Polizeiwache geparkt. Und dass das mit dem Schlüssel nicht ging, hieß, dass nur der Kofferraum aufging. So. Jetzt musste ich also vor der Polizeiwache, durch den Kofferraum durchklettern in dieses Auto. Und im Gegensatz zu diesem wirklich gut ausgestatteten Golf 3, 4, war das ein uraltes Auto ohne Servolenkung und so. Und ich habe ungefähr 15 Minuten gebraucht vor dieser Polizeiwache mit großem Adrenalin, weil man denkt
dann. Haben die schon überall angerufen, hier, nächste Kreuzung, winkt den mal raus.
Ja, das denkt man ja immer. Ne? Man denkt ja in dem Moment, dass alle dich beobachten. Dabei kümmert sich wirklich auch gerade in Berlin keine Sau um dich. Aber du fühlst dich total beobachtet. Alle gucken dich an, alle. Ne? Und ich weiß noch, meine Frau hat eigentlich vor ein paar Jahren erst angefangen, Auto zu fahren. Und da habe ich das als Beifahrer nochmal so erlebt, so dieses, da ist ein Polizeiauto. Die holen mich raus. Die holen mich jetzt raus. Und ich so, nein, du fährst doch nicht. Wenn die rauskriegen, dass ich eigentlich gar nicht Auto fahren kann. Aber ich kenn das auch noch von mir irgendwie.
Ja. Ich habe mal, das ist die letzte Autogeschichte.
Die letzte Auto, okay. Letzte Auto.
Mir ist Buttermilch geplatzt auf dem Beifahrersitz. Das war auch noch im Sommer und man konnte auch ein Fenster schon nicht mehr runterkurbeln. Das war richtig hässlich. Und dann habe ich mir immer so Duftbäumchen gekauft, ne? So alle 3 Tage ein neues Duftbäumchen und hab dann die zundertrockenen Duftbäumchen immer einfach so nach hinten geworfen auf die Rückbank. So, pass auf. Und dann bin ich in München in der Innenstadt, hab eine Kippe geraucht, die ich ja nicht aus meinem Fenster mehr werfen konnte, sondern immer aus dem anderen Fenster werfen musste.
Ja.
Ist die wieder reingeflogen, auf die Rückbank gefallen und hat diesen Berg zundertrockener Duftbäumchen entzündet. Wirklich, es machte so puh. Und das Ding brannte lichterloh. Und dann bin ich mitten auf einer mehrspurigen Straße in München angehalten, habe angefangen, brennende Duftbäumchen aus meinem Auto zu schaufeln, gell? Und da der Polizist, der dann vorbeifuhr, der hielt dann auch an, sagte, was machen Sie denn da? Ja, hat gesagt, ich hab das total im Griff. Jetzt machen Sie sich keine Gedanken, ich brennt schon fast nicht mehr.
Okay, ich erzähle auch meine allerletzte Geschichte.
Lass uns einen Podcast nur über
Autogeschichten. Nur über Autogeschichten. Ich merke gerade, dass ich lauter Autogeschichten habe, aber interessieren mich Autos eigentlich gar nicht so sehr. Ich hatte meinen ersten Minidisc-Player für mein Autoradio gekauft, von dem ich vorhin schon erzählt habe, und wollte den einbauen. Und kenne mich ja, wie gesagt, mit so einem Kram nicht aus. Und wusste jetzt, ich muss das alte Original-Autoradio ausbauen und habe da nur so 4 Löcher gesehen. Mhm. Und wusste, wahrscheinlich muss man irgendwie an den 4 Löchern was rausholen. Jetzt, da habe ich in der Oranienburger Straße geparkt, in Mitte, und habe mir von zu Hause 4 Schaschlikspieße mitgenommen. Und jetzt muss man sich folgende Szene vorstellen. Ich sitze also in meinem eigenen Auto und hantiere mit so 4 Schaschlikspießen darum und plötzlich klopft es und ein Polizist guckt ins Auto und bittet mich doch mal kurz auszusteigen und zu erklären, was ich hier gerade mache. Und ich konnte dann natürlich sagen, dass es ja mein Auto ist. Und mir fiel dann aber auch auf, Also so blöd können doch Autoradiodiebe auch nicht aussehen, oder? Dass sie mit Schaschlikspießen irgendwie die Sachen raus sind. Genau, ja, man erlebt schon viele Sachen mit dem Auto. Ich glaube, weil ein Auto ist ja meistens so Transitsituation oder so Ausnahmesituation. Wir haben ja auch so viele Flughafengeschichten oder so erlebt. Das ist ja immer so eine besondere Lebenssituation.
Ja, müsst ihr unbedingt lesen, eine meiner absoluten Autolieblingsgeschichten kommt nächste Woche, glaube ich. Ich habe nämlich vor 2 Wochen Urlaub gebucht mit 3 Freundinnen und habe gesagt, wisst ihr was, Mädels, ich fahre uns mit dem DriveNow zum Flughafen. An sich eine super Idee. Ich bin halt nur leider nach Tegel gefahren. Wir hätten aber nach Schönefeld gemusst.
Oh.
So, ja.
Okay, das war jetzt
Ich verrate nicht, wie es ausgeht. Es ist aber eine spannende Geschichte.
Mach mir mal die heftig Überschrift dafür.
Habe ich ja eigentlich jetzt schon gemacht. Ja,
hast du schon.
Wir hatten eine Dreiviertelstunde Zeit, fuhren nach Tegel statt nach Schönefeld, ob wir den Flug bekommen haben.
Okay. ich glaube, ihr habt den bekommen. Ich bin aber gespannt. Nee, mit Schönefeld habe ich nur was Lustiges erlebt. Und jetzt kommen wir weg von den Autogeschichten zu den öffentlichen Verkehrsmitteln.
Ja.
Ich bin begeisterter Touch-and-Travel-Benutzer. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Mhm. Ne? Das ist diese Handy-App, für die Sie es nicht kennen, von der Deutschen Bahn, mit der man für viele Bahnfahrten, aber auch viel im öffentlichen Nahverkehr sich an dem Handy ein Ticket holen kann. Und das funktioniert halt so, dass man irgendwo sagt, ich steige jetzt hier ein am Hermannplatz und ich steige jetzt hier wieder aus am Alexanderplatz. Und dann wird das irgendwie berechnet. Das ist sehr praktisch. Und ich war mit Freunden in London. Wir waren da im Computermuseum und saßen also alle zurück im Flugzeug, das in Schönefeld landen sollte. Und irgendwer hatte schon nachgeschlagen, dass wenn wir ankommen, die letzte Regionalbahn fährt. Und dass wir wirklich rennen müssen, weil da gibt's ja so diese kleine Strecke zu überwinden vom Flughafen zur Bahn. Und dann fiel irgendwie ein, oh Gott, wir haben alle ja gar keine Fahrscheine. Wir müssen ja auch noch die Fahrscheine holen. Und ich habe gesagt, ihr wisst ja, ich mache das alles im Laufen mit Touch and Travel. So, jetzt kommen wir also an in Schönefeld, nehmen alle unsere Koffer, gehen sehr zügig los. Und ich gehe immer und will immer und suche immer Bahnhof, suche immer Schönefeld, weil ich halt Touch and Travel sagen möchte, dass ich gerade in Schönefeld bin. Und der zeigt mir das aber immer nicht an. Und ich wundere mich, was soll denn das? Und dann nehme ich einfach irgendeine Bushaltestelle, die so in der Gegend ist, weil ich denke mir ja, Hauptsache, ich bin irgendwie eingecheckt. So, jetzt war das schon sehr lustig in der Bahn, weil dann kam eine, weil meistens ist es so, wenn man sein Handy vorzeigt, kriegt man immer so einen total entnervten Blick. Mhm. Und diesmal war das so, dass ich auch so einen entnervten Blick kam, weil zumal dieser Vollmann sagt, na, ich überprüfe das jetzt mal, aber das dauert dann wirklich lange. Und dann hat wirklich 5 Minuten gedauert oder so, dieser Vorgang. Und wo war aber auch anstandslos. Also sie hat dann gesagt, okay, das heißt, sie hat dann das so eingescannt und gesagt, ja, das Ticket ist irgendwie valide. Und als ich dann zu Hause war, habe ich dann ausgecheckt und am nächsten Tag habe ich eine E-Mail bekommen von Touch and Travel, wo mir Touch and Travel mitgeteilt hat, dass sie gesehen haben, dass ich versucht habe, am Bahnhof Schönefeld einzusteigen per Touch and Travel. Und das ginge aber leider nicht, weil, und die Begründung war wirklich großartig, wegen BER. Weil nämlich im Touch and Travel Stationenkatalog schon längere Zeit BER eingetragen wurde als Bahnhof und Schönefeld rausgenommen wurde. Und deswegen existiert Schönefeld nicht mehr als valider Bahnhof. Und deswegen habe ich irgendwie gegen ihre Nutzungsbedingungen verstoßen, weil ich mich aber einfach an einem Busbahnhof eingestellt habe. Aber Sie sehen diesmal wirklich von einer Sanktion ab. Ich dachte, schön, dass ich, das ist also das einzige Mal, dass ich auch unter dem BER leiden musste, also. weil ich mich da irgendwie dann so rechtfertigen musste. Ich so,
ja, das ist ja frech.
Ja, genau, das war auch eine wirklich, wirklich absurde Geschichte. Ich benutze sie sonst weiterhin ganz gerne, aber ich habe mit denen lauter so eine Storys gehabt schon. Also ja. Ich habe auch schon, dass ich halt in irgendwelchen Bahnen zur Ostsee gefahren bin und wurde auch kontrolliert und dann komme ich danach wieder so eine Mail, ja, da durften sie aber nicht lang fahren. Und dass ich, aber ich wurde doch kontrolliert und dann kam so, ja, dann werden wir da unsere Mitarbeiter nochmal ganz genau darauf hinweisen. Ich dachte so, oh Gott, jetzt habe ich mal wahrscheinlich das Wochenende versaut. Also so ein bisschen Lernkurve, glaube ich, haben die da auch noch. Ja. Vor allen Dingen, dass es nicht an dich als nutzenden Kunden unbedingt immer weitertragen müssen irgendwie.
Ja.
Genau. Und ansonsten ist mir aufgefallen, wenn man sein Handy in Alufolie packt, nachdem man eingecheckt hat, das ist mir mal so Gedankenspiel. Also sagen wir mal, du steigst am Hermannplatz ein und packst dein Handy in Alufolie, weil dann hat es ja keinen Empfang und fährst irgendwo hin und steigst wieder aus, dann sagt das Handy so, oh, ich weiß ja gar nicht, wo ich bin, und dann fragt es sich, wo du bist, und dann kann man das so eingeben und dann, es war jedenfalls...
Also könnte man.
Könnte man. Ich habe das mal ausprobiert, da war ich aber im Besitz eines validen Fahrscheins und es lässt sich auch sehr lustig verwirren, die App. Ja, und dann kann man doch auch sehr kurze Strecken abrechnen, aber das sollte man natürlich nicht tun. Jetzt haben wir schon über viel geredet. Wir haben geredet über deinen Job bei der Bild. Wir haben gesprochen über Viralität, über deine Mutter. Das ist eigentlich das eigentlich wichtigste Thema natürlich. Wir haben über Autos gesprochen, über Single-Börsen. Ich habe mir dann so geschrieben, Männerliebe-Texte hatte ich mir schon so vorbereitet.
Männerliebe-Texte?
Männerliebe-Texte steht hier bei mir.
Ja, du hattest, das sollte ich in mein Profil schreiben.
Männerliebe-Texte? Ja, das finde ich auch gut. Ich habe mir notiert, dass ich mir von dir noch schicken lassen möchte, den Text über Twitter, den du mit deiner Mutter zusammengeschrieben hast. Der ist online?
Der ist online. Den habe ich, das ist der erste Text, den ich mal für Bild.de gemacht habe.
Genau, jetzt überlege ich, ob es noch was gab. Wir sind nämlich schon, ich glaube so bei 70, 80 Minuten. Ob es noch was gibt, über das ich noch mit dir reden wollte. Bestimmt wird mir das gleich einfallen. Ich kann auch sagen, dass wir in einer wirklich sehr schönen Wohnung in Neukölln sind. Einer Dachgeschosswohnung, wo das Schöne ist, dass man wirklich auf so ganz alte Backsteine guckt. Ich habe ja panische Höhenangst.
Da habe ich dich auch noch auf den Balkon gejagt.
Ja, oder? Aber interessant, also am Fenster habe ich keine Höhenangst. Ich habe immer nur Höhenangst, wenn es runtergeht. Also Flugzeugfliegen, kein Problem und so, aber zum Beispiel Hauptbahnhof, boah, die Hölle, da oben zu stehen, echt. Oder ich war mal zu irgendjemandem auf einer Party auf dem Dach eingeladen, ohne Balustrade. Oh Gott, das war meine schönste Party in meinem ganzen Leben. Ich war da auch nicht sehr lange. Aber sonst sehr, sehr schön. Und ich glaube, das war's von mir. Aber du könntest vielleicht noch... etwas Sinnreiches, weil du dir, glaube ich, gerade noch ein Bier holst.
Ja, zum Thema, aber das habe ich diesmal sagen. Wirklich super, super, super unauffällig gemacht.
Ja. Aber irgendwie scheint Alkohol eine wichtige Rolle zu spielen bei dir. Nee, aber sag mal, gibt's...
Könntest du mir das nochmal
sehr gerne. Gibt's noch... weil ich sehe das auch, glaube ich, öfters, du twitterst auch öfters mal darüber. Ne? Also für dich spielt aber, also das spielt so in der, also so kulturell auch eine wichtige Rolle. Weil bei mir ja gar nicht. Ich bin ja totaler Koffein-Junkie. Das war nicht so schön wie eben.
Vielen Dank.
Ist das ein Radler oder so? Nee. Ohne Label.
Bitte.
Aber ich kann ja, vielleicht können wir das mal, das Gespräch von vorhin, das wir vorher geführt haben. Da haben wir nämlich drüber gesprochen, warum ich keinen Alkohol getrunken habe.
Ja,
und
da habe ich ganz unsouverän, relativ schockiert reagiert.
Ne? Nee, das macht ja nichts. Aber ich kann ja, also ich habe als Jugendlicher auch in einer Bar gearbeitet, in einem Billardsalon, und habe damals auch schon keinen Alkohol getrunken. Oder damals habe ich wirklich keinen Alkohol getrunken. Und zwar habe ich keinen Alkohol getrunken, weil ich Angst davor hatte. Und zwar hatte ich immer Angst vor diesem Kontrollverlust. Also das hat mich wirklich verängstigt, etwas zu mir zu nehmen, was etwas in mir auslöst, was ich nicht mehr unter Kontrolle habe. Das war für mich eine undenkbare Vorstellung. Ich habe dein Feuerzeug, Entschuldigung. Und deswegen kam das für mich wirklich überhaupt nicht in den Sinn. So.
Ich verstehe das total. Ich habe keinen Alkohol getrunken, bis ich ungefähr 21, 22 war, im zweiten Semester oder so. Und zwar genau aus dem Grund. Ich fand das immer so ein bisschen gruselig, was da passiert mit den Leuten. Und habe da natürlich auch in der Studenten-WG immer nur gesehen, wie die sich daneben benehmen und Ding. Und hatte da einfach auch einen riesen Respekt vor. Und vielleicht dadurch, dass ich überhaupt erst so spät angefangen habe, vielleicht habe ich da noch ein Nachholbedürfnis, ich weiß es nicht.
Ja, also ich habe jetzt...
Also es fing, ich hab Lust bekommen auf diese Alkoholgeschichte, weil gerade im Studium gab es dann eben wirklich ganz krass so zwei Arten von auch Studenten. Also nein, es gab natürlich mehr, aber bezogen auf dieses Thema. Die einen, diese sehr Fleißigen, die morgens aufgestanden sind, die hochmotiviert viel mehr Seminare gemacht haben, als sie gemusst hätten, die dann abends um 11 ins Bett gegangen sind. Und dann gab es eben die morgens um 9 in der Küche saßen, irgendwie eine Aspirin und eine Kippe gefrühstückt haben und denen es total schlecht ging, aber die dadurch auch wieder so eine Gemeinschaft waren und sich erzählt haben, was letzte Nacht passiert ist und wer in den Gulli gefallen ist und so weiter. Und ich fand die einfach viel cooler.
Also ich war einer von den uncoolen Studenten. Ich war einer von den uncoolen Studenten und ich habe diesen Respekt habe ich auch ein bisschen verloren. Das liegt auch, also na, ich arbeite jetzt, also in einem Büro, in dem ich arbeite, gibt es freitags, trinkt man ab und zu ein Glas Wein zum Essen dazu. Das Lustige ist halt, wenn ich ein Glas Wein trinke, merkt man mir das schon an. Also ich bin da jetzt auch nicht sturzbesoffen. Mhm. Das Lustige, ich habe dann auch wirklich gesagt, also am Anfang habe ich gewarnt, ich sage, wenn ich jetzt ein Glas Wein trinke, dann werdet ihr das aber merken. Mhm. So, ja, komm, mach mal. Und dann eine halbe Stunde später oder eine Stunde später, also ach, das meintest du. Weil ich werde dann.
Was passiert
dann? Ich werde, also ich denke sehr viel lustig über Leute nach und es gibt bei mir aber so dieses Kontrollzentrum, das mir sagt, das solltest du jetzt vielleicht nicht aussprechen, diesen Gedankengang. Mm. Und das ist dann ausgeschaltet. Mm. Das heißt, dass ich kriege eine sehr schnelle Zunge dann.
So genau. Und das ist aber genau das, was ich natürlich auch ganz spannend finde. Ja. Irgendwie. Ich mag das gerne, wenn auch einfach mal so Wände fallen und wenn jemand, also ich bin überhaupt nicht für diesen Vollrausch, ne, und für diesen totalen Absturz jedes Wochenende und so weiter, aber ich mag total gerne dieses Level, an dem man mal ein bisschen locker lässt, ne, und vielleicht Dinge erzählt, die man nüchtern nicht erzählt hätte. Und ich mag ja auch Menschen sehr gerne und ich mag das einfach super gerne, wenn und das geht ja mit Alkohol einfach ein bisschen schneller, wenn die dann Dinge von sich erzählen und einfach mal nachgeben. Und weil ich vorhin erzählt habe, ich habe mich im vergangenen Jahr mal getroffen, ein paar Mal mit jemandem, der gar keinen Alkohol getrunken hat. Und der war einfach, und es war auch sonst so ein Kontrollmensch, der sich immer extrem im Griff hatte. Und das fand ich so anstrengend. Der hat einfach immer über alles, was er gesagt hat, genau nachgedacht. Da kam nicht mal was so, auch was Dummes, sowas, ne, oder was bei einem dann so über die Zunge purzelt, was vielleicht nicht so schlau war, aber hilfreich, um sich näher zu kommen, ne. Ja, und das fand ich sehr anstrengend.
Das kommt mir aber bekannt vor. Also das, da erkenne ich mich sozusagen selber ein Stück wieder. Und ich weiß, dass ich das ein bisschen verloren habe, aber auch generell so im normalen Leben. Also ich habe jetzt sozusagen nicht durch Alkohol meine Zunge gelockert, aber dadurch, dass ich auch, ich glaube generell ein bisschen, sagt man, lockerer durch die Hose atme, bin ich auch eher bereit dann gewesen, irgendwie mal Alkohol zu trinken.
Klar, man kriegt das natürlich auch ganz oft alles total gut ohne Alkohol hin, ne? Nur ich glaube auch,
das ist ein Katalysator irgendwie, ne?
Genau. Ja. Und ich glaube ja auch, je älter man wird, desto vorsichtiger ist man und desto kontrollierter ist man. Und,
aha, bei mir ist es andersrum. Ja? Ist interessant. Ja, also ich habe, das ist spannend, dass du das sagst, weil ich, stimmt, einerseits sagt man, dass man vielleicht so distinguierter wird, wenn man
älter glaube
wird.
Einfach, der Punkt ist, du weißt so, auch gerade wenn man jetzt zum Beispiel flirtet oder ein Date hat, dann weiß man ja irgendwann, was funktioniert nicht, ne?
Ja.
So. Es ist ja so ein Erfahrungswert. Und dann gibt man sich eben Mühe, so zu sein, dass es funktioniert. Und das ist halt, es ist Quatsch.
Ja.
Und ne, und wenn ich irgendwie mal 19 Bier getrunken habe, dann fange ich an, rheinisch zu reden und zitiere Heimatgedichte von Heinrich Heine und finde mich ganz super dabei.
Okay, bei dem Rheinisch wäre es bei mir aus. ja, das ist spannend. Aber ich weiß zum Beispiel, dass ich auch
man kann dann besser graben an, ja, den Menschen, ne?
Ich weiß, dass ich aber auch oft von Frauen, die ich früher gedatet habe, dieses Feedback bekommen habe, lass doch mal locker. Ja,
ja.
So, also da überschnitten sich dann so zwei Sachen. Das ist spannend. Genau, aber irgendwann war das irgendwie nicht mehr so großes Thema. Aber ich bin ansonsten nur ein einziges Mal in meinem Leben bekifft und betrunken gewesen. Da war ich 13. Das war auf der Klassenfahrt. Und da habe ich, weil ich ja nicht, ich habe ja auch nicht geraucht, ich habe eigentlich nie geraucht. Und da habe ich immer von allen die Haschreste aufgegessen. Boah, hatte den Rausch meines Lebens.
Da wäre ich gern dabei gewesen.
Ja, ich kann mich aber Gott sei Dank noch dran erinnern. Das war ein sehr schönes, weil ich weiß, ich kam nach Hause und ich konnte meiner Lehrerin vorgaukeln, weil die hat mich dann auch, ich habe irgendwie ganz manisch auch die Zähne geputzt die ganze Zeit und dann meine Lehrerin, die hat das vermutet, aber irgendwie roch ich so toll nach Zahnputz. Aber ich kam nach Hause und meine Mutter guckte mich nur an und sagt, na, was hast du genommen? So, das war auch so ein Muttereffekt, so, oh, Mütter kriegen immer alles mit, ja, genau. Aber das war auch so ein bisschen so wie Obelix in den Pott gefallen. Damit hatte ich das auch erstmal erledigt irgendwie für ein paar Jahre. Aber es ist auch kein schlechtes Erlebnis, genau. Aber das habe ich, deswegen ist das für mich spannend und ich bin aber auch ganz froh, auch, das klingt auch ein bisschen traurig, aber ich bin ein bisschen froh, dass ich Alkohol zumindest trinke, wenn es mal irgendwie angebracht ist, weil das ist schon ziemlich ätzend für jemanden, wenn du nicht Alkohol trinkst, weil du halt die ganze Zeit drauf angeschaut, also auf Partys, boah, das nervt wirklich tierisch.
Ich habe das damals aber gemacht, ich habe mir immer eine leere Bierflasche geschnappt und da Wasser reingefüllt.
Eigentlich. Ah, okay, ja, das ist schlau. Und es ist auch ein bisschen ätzend, natürlich der einzige Nüchterne zu sein, weil dir die Leute echt, also du fängst halt an, die zu analysieren so und denkst dann so, boah, ja, und hast so ein komisches Verhältnis dann zu so einer Veranstaltung. Das ist aber ein spannender Schluss. Wir enden also mit Alkohol. Ich finde, das ist ein guter Schluss für ein Gespräch. auf meinem Gerät steht jetzt 1,32. Da am Anfang muss ich ja noch was wegschneiden, wo wir noch und so reingeguckt haben.
1,32?
Ja, also wir haben jetzt bestimmt 80 Minuten, 85 geredet. Du siehst, das geht schnell vorbei. Und ich habe alle meine Fragen abgehakt. Willst du noch irgendwas sagen? Haben wir noch irgendwas vergessen?
Nee.
Nee, das freut mich.
Das habe ich vorhin schon gesagt. Ich finde ja, ich würde dich ja noch total gerne ganz viele Dinge fragen, aber vielleicht müssen wir da mal einen neuen Podcast
machen. Dann müsst, es gibt Pottwichteln, hat mir jemand erzählt. Da übernimmt man ja irgendwie fremde Podcasts.
Oh, schön.
Oder du produzierst mal eine einzige Podcast-Folge, das können wir ja auch machen. Und dann sprichst du mit mir. Ich habe auch spannende Geschichten.
Aber dann musst du dabei ein Glas Wein trinken.
Versprochen. Oder vorher vielleicht, damit das können wir gerne machen. Ich trinke gerne Cabernet Sauvignon, falls ich das schon mal vorher bestellen kann.
Ist notiert.
Gut. Dann danke ich dir ganz herzlich für die Einladung hier in deine schöne Wohnung. Und ich bin gespannt aufs Durchhören morgen oder übermorgen. Und den Zuhörern bis zum nächsten Mal. Tschüss, Karline.
Tschüss.